Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast heute, Norbert Hering. Hering, ich grüße Sie wieder.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Es ist immer ein Riesenspaß mit Ihnen, obwohl die Themen, über die Sie schreiben, zweites Buch liegt vor, nicht wirklich lustig sind. Aber ohne Humor lässt es nicht ertragen. Ihr neues Buch, Schönes neues Geld, halte ich immer an die Kamera. Ein sehr, sehr wichtiges Buch. Ich kann nur dringend raten, das zu lesen. Das letzte Buch, Die Abschaffung des Bargeldes und die Folgen, ist ja auch gut eingeschlagen. Und hier sind wir schon einen Schritt weiter. Es ist erstaunlich, wie viel sich seit 2016 getan hat, ohne dass das groß an die Oberfläche gekommen wäre. Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich in diesem Buch gelesen habe. Schönes neues Geld ist nicht angedockt an Huxley, schöne neue Welt, das habe ich schon verstanden. Also PayPal, WeChat, Amazon und Go droht uns eine totalitäre Weltwährung, ja. Früher sagte man ja im Volksmund, Geld regiert die Welt, zielte also auf die Banken ab. Heute kann man sagen, Daten sind das neue Geld. Es geht also um die Datenbanken. Auch das sind Banken, nur dass diese Datenbanken, diese Großkonzerne, wenn sie denn mit den Banken verschmelzen, also wenn Wall Street und Silicon Valley sich zusammentun und danach sieht es aus, dann droht uns ein Weltstaat, wo diese Datenbanken viel mehr über uns wissen und viel mehr Macht haben, als Banken das je gehabt hätten. Und was wir in diesem Buch eben auch sehen können, ist, wie weit es bereits vorangeschritten ist, was Sie im ersten Buch schon erwähnt haben, wo Sie gewarnt haben, nämlich, dass man das Bargeld abschaffen soll oder will. Da gibt es eine breite Allianz von Nichtregierungsorganisationen, die das vorantreiben. Und wir möchten heute mit Ihnen darüber sprechen, wie geschieht es? Mit welchen Slogans wird das vorangetrieben? Wo sind wir eigentlich schon? Sind das alles nur Planungen oder gibt es bereits Staaten, wo große Finanzdienstleister den Personalausweis stellen? Das ist kein Scherz. Ich dachte, ich spinne, als ich das gelesen habe. Und vor allem auch, wie kann man sich dagegen wehren? Herr Hering, vielleicht zum Einstieg. Was machen Sie, wenn Sie keine solchen Bücher schreiben?
Dann arbeite ich als Finanzjournalist für das Handelsblatt. Nebenher betreibe ich noch meinen Blog, in dem es auch um Geld und mehr geht. Anfangs nur um Geld, inzwischen auch oft um mehr, zum Teil auch Politik, meistens Wirtschaftspolitik. Ich wähle Themen aus oder ich wähle sie gar nicht aus. Ich schreibe über Themen, über die andere nicht schreiben. Also ich sage nicht meine Meinung zu irgendwas und beteilige mich an Diskussionen, die schon laufen, sondern ich schreibe über Dinge, über die eben noch gar nicht diskutiert wird und wo ich sage, das müsste eigentlich. Also das war der Migrationspakt mal. Es sind Dinge, die im Hintergrund laufen, wenn das Weltwirtschaftsforum irgendwelche Ideen verbreitet und mit den Regierungen zusammen dann umsetzt. Solche Dinge, die weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen.
Mhm. Wie lange haben Sie an diesem Buch Schönes neues Geld recherchiert?
Das lässt sich schwer sagen, weil ich das Buch vorher geschrieben hatte und dann im Prinzip, ja, seither habe ich eigentlich das weiterverfolgt und irgendwann habe ich gemerkt, hoppla, da passiert ja so viel und es gibt noch so viel, was ich jetzt sehe, was ich vorher noch gar nicht gefunden hatte, was da im Hintergrund läuft, dass ich nochmal ein Buch schreiben muss und dann ist das halt ein bisschen systematischer geworden, das Verfolgen und irgendwann habe ich dann halt das Exposé geschrieben und ein neues Buch angefangen. Also es war fast durchgängig, kann man sagen.
Was ich in Ihrem Buch auch gelesen habe, Sie schreiben es ja auch, was ich merke, da ändert sich der Journalismus. Sie betreiben wirklich einen sehr guten Blog. Ich bin regelmäßig drauf. Wir nennen das auch oft bei Me, Myself Media, nämlich norberthering.de, wo Sie über verschiedenste Themen sprechen, die aber immer auch mit Geld zu tun haben, mit Macht, mit Finanzen zu tun haben. Aber dass Sie oft auch Tipps bekommen haben, auf was Sie mal achten sollten oder worum sich vom Publikum draußen. Ist das wichtig, diese Seite da für Sie?
Das ist eine sehr wichtige Informationsquelle, ja, dass Leute schreiben, haben Sie das schon gesehen? Und dann kriege ich eben so eine Studie vom Weltwirtschaftsforum, war ein ziemlicher Knaller, The Known Traveler, war auch nicht in den Medien. Das gibt es jetzt schon als Pilotprojekt zwischen Niederlande und Kanada, wo man über die Blockchain sich selber nackt machen darf praktisch, um dann schneller über die Grenze zu kommen. Mhm. Und das soll dann ausgeweitet werden. Das werden sicher als nächstes die Amerikaner machen. Und dann kann man es eben auch auf alle möglichen anderen Dinge jenseits der Grenze ausweiten, wenn das schon mal etabliert ist, dass jeder eine Datenbank mit seinen Daten vorhält. Dateneigentum heißt es dann, ja, wo jeder entscheiden darf, in Anführungszeichen, wer die Daten kriegt. Aber das muss man dann halt dürfen, wenn man über die Grenze will.
Sonst wird man schikaniert.
Oder wenn man irgendwas vom Staat will, dann heißt es, du darfst uns jetzt deine Daten geben. Ne? Und dann gibt man eben den Schlüssel zu seinen Blockchain-Daten und dann kann man zeigen, wie vertrauenswürdig man ist und kriegt das dann, was man... Das war auch so eine Studie, da hat mich jemand darauf hingewiesen, da sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen, wie ich das gelesen habe. Und sowas gibt's mehr, das könnte ich gar nicht an alles selber finden, was es da gibt.
Aber das, was Sie beschreiben, ist ja, wenn ich es jetzt mal überspitzt formuliere, als wenn es damals in der DDR so gewesen wäre, dass man eben selber seine eigene Stasi-Akte anlegen kann und dann so darf man auch mal ausreisen.
So ähnlich ist das. Das wird dann noch als Dateneigentum verkauft, als was Positives, dass man selber unter Kontrolle hat, aber das hat man natürlich nicht.
Wir werden heute auch was diese Begrifflichkeiten angeht, also dieses Neusprech, wie Sie das auch nennen, Sie beziehen sich auch manchmal auf den einen oder anderen Science-Fiction-Roman, der im Kino bereits verfilmt wurde, das, wo wir eben sehen, dass das sukzessive, wird das nicht als Warnung, sondern als schöner Pfad empfunden, in diese Richtung könnte man gehen. Also zum Beispiel finanzielle Inklusion, den Begriff kannte ich nicht, oder auch hier die besser als Bargeld-Allianz, also Better than Cash-Allianz, also wieso besser als Bargeld, was wird dahinter verkauft? Aber lassen Sie uns zum Bargeld kommen. Bevor Sie das Buch geschrieben, also nach dem letzten Buch hat sich etwas getan, wichtiges Datum, Donald Trump ist ins Amt gekommen und am selben Tag ist in Indien was passiert, was auch nicht wesentlich ist, sondern zu diesem Buch auch beigetragen hat. Was ist da in Indien passiert? Hat man nicht viel darüber gelesen in der Presse?
Ja, es war auch der 8. November um 8 Uhr abends, weil Regierungschef Modi wohl ziemlich abergläubig ist und die 8 als seine Glückszahl hat. Also um 8 Uhr abends vor die Presse getreten und hat gesagt, ab Mitternacht, also 4 Stunden Vorwarnzeit, ist fast das ganze Bargeld nicht mehr gültig. Das betraf die 500 und 1000 Rupienscheine. Das waren damals das waren die größten Scheine, aber nur 7 und 14 Euro etwa umgerechnet. 86% von allem Bargeld war nicht mehr gültig.
Muss man sich vorstellen.
Musste, und das in einem Land, wo 90% der Bevölkerung nur mit Bargeld hantiert und 90% aller Transaktionen Bargeld sind, war plötzlich kein Bargeld mehr da. Das heißt, also man durfte nicht mehr damit bezahlen. Man musste es eben auf die Bank bringen bis zum Jahresende, um es gutgeschrieben zu kriegen. Was lange Schlangen bedeutet hat. Die Leute mussten stundenlang Schlange stehen, statt ihrer Arbeit nachzugehen, was für viele ja schon eine große Härte ist. Die leben ja von der Hand in den Mund zum Teil. Und es gab zwar im Prinzip Geld raus, die Notenbank hat neue Scheine gedruckt, aber viel zu große, nur 2000 Rupienscheine, für die es kein Wechselgeld gab. Und das hat auch ewig gedauert, bis das Geld verteilt war und die Bargeldausgabe war streng rationiert. Also es gab wochenlang fast gar kein Bargeld und monatelang zu wenig. Und das bedeutete eben, dass ein Rikscha-Fahrer oder so jemand, es gab niemand mehr, der ihn bezahlen konnte oder wollte. Also der konnte kein Geschäft mehr machen. Das war also die informelle Wirtschaft, die praktisch die Wirtschaft ist in Indien, die war weitgehend ausgetrocknet.
Herr Hering, was war denn eigentlich der Grund, um innerhalb von wenigen Stunden sich zu entschließen, ich meine, es länger geplant gewesen, dass 86% der Währung, das muss man in Deutschland mal vorstellen, dass diese Währung nicht mehr gilt? Muss ja Motiv dafür herhalten.
Ja, also der erklärte Grund war, dass es gegen Schwarzgeld, Geldwäsche, Steuerhinterziehung gehen sollte. Das war auch sehr populär. Das war im Regierungsprogramm, dass dagegen vorgegangen werden sollte. Und der Vorwand war, wir erklären das jetzt für ungültig. Diejenigen, die große Bargeldmengen haben, müssen erklären, wo sie es herhaben, sonst können sie es nicht einzahlen. Das werden die sich nicht trauen. Und die Regierung hat gesagt, ja, damit gerechnet ein Viertel oder ein Drittel des Bargelds kommt gar nicht zurück. Und dann sind die Schwarzgeldbesitzer enteignet.
Wie lief es denn?
Das ist nach ein paar Wochen schon, hat man das dann geändert, und weil klar war, dass es nicht funktioniert. Im Endeffekt sind 99,9% des Geldes zurückgekommen. Also das war praktisch wirkungslos. Die haben Wege gefunden. Die mussten vielleicht ein bisschen was dafür bezahlen, damit jemand das für sie macht. Also von daher hat wieder jemand anders Schwarzgeld verdient, ne? Und es ist ein bisschen verteilt worden, das illegale Geld. Aber nichts ist enteignet worden. Und die Der neue Spruch war dann finanzielle Modernisierung und finanzielle Inklusion, Digitalisierung. Also es sollte helfen, Zahlungsverkehr zu digitalisieren, der besser und moderner ist, damit die armen Leute, denen angeblich geholfen werden soll, Zugang zu einem Konto bekommen und so. Natürlich völliger Quatsch, weil die waren ja erstmal die furchtbar belastet wurden und die hatten auch überhaupt kein Problem und die wollten kein Konto. Sie haben oft auch nicht das Geld dafür, um ein Konto aufzumachen, weil sie eh nur von einem Tag auf den anderen leben.
Was soll die sparen?
Aber das war dann der neue Vorwand und das ist im Prinzip das Stichwort, unter dem international so der Kampf gegen das Bargeld läuft, finanzielle Inklusion, unterm Vorwand, dass das gegen die Armut helfen würde, wenn man den Leuten das Bargeld wegnimmt und dafür sorgt, dass die digital bezahlen.
Also in Ihrem Buch wird das auch rausgearbeitet, ich habe es dann mal kurz weggelegt und kurz schallend gelacht, obwohl es bitter ist, dass diejenigen, die dieses gegen das Bargeld zu sein voran treiben, sagen, viele sehr arme Menschen haben ihr Problem der Armut wird dadurch gelöst, dass sie eben Girogeld bekommen. Das heißt, dann können die auch von ihren $2 pro Tag mal was zurücklegen.
Genau, ihr Problem ist angeblich, dass sie kein Sparkonto haben und dass es so schwierig ist, Geld zurückzulegen und sicher aufzubewahren, Zinsen dafür zu bekommen und so. Ja. Aber was soll jemand, der mit Ach und Krach durchkommt und es soll ja auch um die ganz Armen gehen, ja. Der kaum Geld hat, seine Kinder auf die Schule zu schicken und so, wo soll der sparen? Aber der Vorwand ist, die können sich dann aus der Armut sparen. Indem sie von ihren $2, $3, $4 am Tag was zurücklegen und nach 5 Jahren, wenn sie eben ein Bankkonto hatten, sind sie der Armut entflohen.
Sie sprechen das gerade an, das ist natürlich nur eine Finte und Indien, aber auch große Teile Afrikas sind inzwischen für westliche Finanzdienstleister, nächstes Mal freundlicherweise, Testgelände. Wie wird diese Digitalisierung, Indien ist natürlich ein Land bevölkerungsreich, wie wird es denn dort vorangetrieben? Ist das die Idee der Regierung oder bekommen die Hilfe von außen?
Also in Indien ist eins von den Ländern, wo ich es ein bisschen nachverfolgt habe. Das wird auch aktiv verschleiert. Also als diese Demonetarisierung kam, wie das in Indien genannt wird, als das Geld für illegal erklärt wurde oder nicht mehr nutzbar erklärt wurde, da liefen über Reuters und Nachrichtenagenturen Berichte, dass ein ganz kleiner Zirkel um den Regierungschef Modi herum von 5 Leuten nur eingeweiht war und dass das ganz heimlich in diesem kleinen Zirkel vorangetrieben wurde. Natürlich ohne irgendjemand mit Namen zu zitieren, ne? Aber das wurde eben gestreut zur Ablenkung, ist aber eine reine Lüge. Inzwischen haben auch Leute wie der damalige Notenbankchef gesagt, dass sie im Mai schon, also ein halbes Jahr vorher, dazu Stellung nehmen sollte. Und ich habe ganz viele Links nach Amerika gefunden, eben nach Washington. Und wenn man zurückguckt, der Modi, der hatte ein Einreiseverbot in den USA, weil er eine ziemlich problematische Rolle hatte als Landesregierungschef oder von einem Teilstaat.
Terrorverdacht.
Terrorfall bei Pogromen und so. Und als er dann gewählt wurde, war das rum 2014, dann war sein erster Besuch gleich bei Obama und da wurde dann schon mit finanzieller Inklusion und so, da dürfte er sich darauf verpflichten. Als er 2015 kam Obama zurück, kam Obama nach Indien und da wurde dann gemeinsam verkündet, dass Indien jetzt der Better Than Cash Alliance beitritt, zu der wir wahrscheinlich noch kommen werden. Ja. Das ist eine gemeinsame Gruppe aus US-Regierung und interessierten Unternehmen wie Visa, Mastercard, Bill Gates, ja. / Microsoft, Citibank, die natürlich alle den indischen Markt aufrollen wollen eBay. Mit ihren Zahlungsdienstleistungen und wo es auch von McKinsey und anderen Unternehmensberatern Studien gibt, was für ein riesiger und wertvoller Markt der Zahlungsverkehr in Indien ist. Und das wurde eben von allerhöchster Ebene dann von Obama bei Modi auch eingestiehlt, dass der da mitmacht. Es wurde eine Partnerschaft der US-Regierung, also USAID, der Entwicklungshilfebehörde, die in dieser Better Than Cash Alliance den Ton angibt, mit dem indischen Finanzministerium vereinbart, um die finanzielle Inklusion voranzutreiben. Da wurden Unternehmen wie Visa, Mastercard, die Telekom-Unternehmen, die IT-Unternehmen, wurden da alle mit eingebunden. Das ist alles im Vorfeld dieser Geschichte passiert und aus Amerika, von der Weltbank, von der US-Regierung, von Bill Gates wurde es auch einhellig gepriesen, was eigentlich im Rest der Welt als eine bizarre diktatorische Maßnahme irgendwie wahrgenommen wurde, dass der plötzlich den Leuten das Geld wegnimmt, war für diese Kreise eine gute Sache. Haben die wirklich gut gefunden wegen der finanziellen Inklusion und so. Die haben nachher gesagt, wie die Bilder kamen von den langen Schlangen und den ganzen Verwerfungen und Nachrichten von Leuten, die gestorben sind in diesen Schlangen, von Leuten, die verhungert sind, weil sie kein Geld mehr hatten, haben sie gesagt, ja, so richtig gut umgesetzt war es nicht, aber so das Ziel ist schon richtig. Also es war schon ziemlich deutlich, dass es so amerikanisches Testgelände war für diese Kreise.
Ich finde es absoluter Wahnsinn, was man im Buch lesen kann, dass eben Privatpersonen, wie zum Beispiel Belinda und Bill Gates Foundation, aber eben das Omnidar-Netzwerk, das ist ja eBay, wie solche und Amazon, Bezos, wie sie alle heißen, dass diese privaten, sehr reichen Menschen, dass die bestimmen können, wie eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt Indien zukünftig zu bezahlen hat und dass sie da auch gehört werden. Ich meine, wenn Bill Gates nach Indien reist, dann kriegt er, glaube ich, ein größeres Aufgebot, als wenn Angela Merkel das macht. Das ist natürlich immer den Machtverhältnissen geschuldet. Ich glaube, von daher versteht man es auch. Aber lassen Sie uns kurz mal Herrn Juncker zitieren. Wenn es ernst wird, muss man lügen, hat er ja gesagt. Lassen Sie uns mal auf diese Better Than Cash Alliance kommen, zu Deutsch besser als Bargeld Allianz. Was ist das für eine Allianz? Wer steckt dahinter? Was sind das für Menschen?
Ich muss zu meiner Schande sagen, also es ist eine Verschwörung, die in offenem Tageslicht stattfindet, aber so gut hinter Floskeln versteckt ist, dass er eigentlich keiner richtig wahrnimmt und die auch nie mit Presseerklärungen oder sowas an die Öffentlichkeit geht, sondern also man kann das alles auf Webseiten finden, wenn man sie mal gefunden hat und von da aus weiter, aber da kommt eigentlich keiner drauf und wenn, dann wendet er sich ab. Das ist eben, die wurde 2012 gegründet, das war jetzt nicht der Anfang von dieser Kampagne, aber da kann man die Akteure besonders schön sehen. Das ist eben Visa und Mastercard, die großen Kreditkartenunternehmen, da ist das Interesse ja ganz klar, ne? Die haben von 2005 bis etwa 2010 haben sie ganz offen einen Krieg gegen das Bargeld geführt.
Ne? Das, also, sie so, ja.
Das ist ihr Slogan, ja. Jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber auf ihren Tagungen und so haben sie das ganz klar so gesagt, ne? Um ihre Gewinne zu steigern.
Ja, logisch. Also Wer Cash bezahlt, nimmt die Karte nicht, von
und,
daher.
Und das ist so ab 2010 dann nahtlos übergegangen in genau die gleiche Strategie, aber für finanzielle Inklusion, um den Armen zu helfen. Seither machen die das Gleiche im Rahmen der Better Than Cash Alliance und anderem, eben unter diesem erklärten Ziel. Dann ist die Citigroup dabei, zumindest damals größte Bank, die natürlich auch weltweit tätig ist und auch in diesem Feld der finanziellen Inklusion, also sind ganz großer Spieler bei Mikrokrediten, also die Welt mit Mikrokrediten aufzurollen, mit den Armen auch noch Geschäfte zu machen.
Ja, zu horrenden Preisen.
Was so der Ausgangspunkt ist für was so über. Erst hieß es Mikrokredite, dann war das desavouiert, weil es eben, das war ganz ähnlich wie die Subprime-Immobilienkredite, das war ein Schneeballsystem, was irgendwann geplatzt ist zum furchtbaren Schaden für die Kunden, weil die halt horrende Zinsen zahlen mussten und immer neue Mikrokredite aufgenommen haben, um Zinsen und alte Kredite zu zahlen und irgendwann ist das geplatzt und dann standen die da und waren pleite. Und Aus dem ist dann schließlich die finanzielle Inklusion und der Kampf gegens Bargeld gekommen, mit dem gleichen Ziel, eben die amerikanische Finanzwirtschaft weltweit und auch in den armen Ländern den Fuß in die Tür zu kriegen, dass die eben nicht nur in einer kleinen Oberschicht, sondern im ganzen Land ihre Geschäfte machen können. Dann ist Bill Gates mit seiner Stiftung dabei, reichste Stiftung der Welt, Geld, das von Microsoft kommt, was natürlich Microsoft von Anfang an mit der Regierung und den Geheimdiensten verbunden, dass die haben wie andere Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley auch Geld von den Venture Capital Armen des CIA gekriegt.
In Qtel zum Beispiel.
Qtel,
muss vielleicht mal kurz erklären, wenn in Silicon Valley ein Startup irgendetwas macht, wo die Regierung denkt, das könnte uns nützlich sein, und also es gibt auch diese Bilder, wo diese großen Unternehmen alle mit Barack Obama am Tisch sitzen, das ist nicht das erste Mal, dann nimmt die CIA mit ihrem finanziellen Arm Qtel und das Ganze unter die Arme, unterstützt es ein bisschen und am Ende wird es von den großen Playern, die eh schon dabei sind, aufgekauft. Ja, so genau. Muss man sich auch die große
Erfolge... Oder wird eben selber groß bei den... Ja. Wie Microsoft etwa. Und so ist ziemlich viel entstanden und diese enge Beziehung mit der Regierung ist natürlich nie weggegangen. Dann ist das Omidyar Network dabei, von eBay-Gründer Pierre Omidyar. Ja. Aus eBay ist ja auch PayPal entstanden, was heute der dominierende Abwickler von Internetzahlungen ist. Von daher auch das Interesse an der Bargeldbeseitigung ganz groß, dass sagen die Chefs oder der Chef von PayPal ja auch ganz offen, dass Bargeld der große Konkurrent ist, den man noch loswerden muss. Sehr hinderlich bei der Geschäftsausdehnung. Und als Koordinator, wo auch, das Büro ist nicht bei USAID, USAID ist dabei, die Entwicklungshilfebehörde, die dem Außenministerium untersteht, der USA. Also von daher Regierungs-Privat-Kooperation, öffentlich-private Kooperation. Und dann hat man sich noch bei einer UN-Adresse eingekauft, dem Bill Gates und Microsoft da kräftig gespendet haben für diese kleine UN-Organisation, UN United Nations Capital Development Fund.
Die tut jetzt so, als wäre sie Teil der United Nations, ist sie gar nicht.
Ja, sie ist schon, sie ist eine eigenständige UN-Organisation, also mit so einem besonderen Status. Also die Allianz tut so, ja, weil sie eben da ihre Büros haben in New York bei dieser kleinen UN-Organisation. Aber nichts anderes tun sie jetzt immer so, als ob, wenn sie was schreiben, als ob das eine UN-Studie wäre und als ob die für die UN arbeiten würden und Teil der UN wären. Dafür haben sie sich eben eingekauft, dass sie diese Adresse haben, dass sie das fälschlich behaupten können.
Also das heißt, ich mache jetzt ein Büro bei Porsche auf und wenn ich dann irgendwas rausbringe, Kugelschreiber, das ist ein Produkt von Porsche und hat ein anderes Zertifikat. Genau. Also auf die ganz plumpe Tour.
Aber das Schlimme ist, so hat es nur angefangen, aber die sind schon dermaßen eingebunden, jetzt auch über die G20, also die G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die haben ein eigenes Programm zur Bargeldabschaffung, muss man leider sagen, was ja auch nicht so heißt. Und da ist die Better Than Cash Alliance, was den Charakter schon deutlich macht, eben einer der wichtigsten Umsetzungspartner.
Herr Hering, wir werden da, weil Sie so tief im Thema sind, wir werden die Sachen Step by Step abarbeiten, damit die Leute auch mitnehmen, weil das an Informationen schon viele auch erschlägt. Also lassen Sie uns mal zu den Argumenten kommen, warum diese Gruppe, wir wollen die jetzt mal wohlwollend betrachten, auch wenn es schwerfällt, sagen, hör zu, Bargeld ist eine ganz schlechte Idee. Was sind denn die Argumente, warum das Bargeld weg muss? Ist Bargeld gefährlich? Wird mit Bargeld Terror bezahlt? Und man kann das nur so austrocknen. Was sind die Argumente?
Bargeld ist umständlich, zu teuer. Wird immer gesagt, wir zahlen ja nichts dafür, ne? Aber es wird gesagt, da hängt so viel hinten dran, das kostet die Banken was, es kostet die Geldverarbeiter was, irgendjemand muss das bezahlen und das ist einfach viel zu umständlich. Ne? Während digitales Geld ist viel billiger, volkswirtschaftlich gerechnet. da ist jetzt wieder wichtig, da hört das Wohlwollen dann auf, zu wissen, was volkswirtschaftlich gerechnet heißt. Da sind nämlich Gewinne keine Kosten, sondern eben nur die Ressourcenkosten, weil Gewinne sind ja nur von einer Tasche in die andere, während wenn jemand da arbeiten muss und Geld zählen und so, das sind richtige Kosten. Da wird ja die Arbeitszeit verbraucht.
Geld herstellen, in die Automaten füllen und so weiter.
Und warum das für uns und die Händler so teuer ist, ist ja nur die hohen Transaktionskosten von Visa und Mastercard und Konsorten. Und das fließt ja hauptsächlich in deren Gewinne. Die haben ja riesen Gewinnspannen. Und da das keine Kosten sind, ist das halt volkswirtschaftlich eine super Sache, Bargeld. Wenn es nicht drauf ankommt, bei wem das Geld am Ende hängen bleibt, dann ist es halt prima. Aber für uns als Kunden und die Händler ist es oft natürlich teurer, das digitale Geld. Dann ist es eben eine Geldwäschegefahr. Man ist ja, wenn man mit Bargeld hantiert und zur Bank geht, ne, das wird ja alles
sehr, Sie haben das ja alles versucht.
Sehr kompliziert, weil man eben ein erhebliches Geldwäscherisiko darstellt. Selbst wenn man versuchen würde, seine, wie viel ist 17,50 Euro oder
GZ-Gebühr,
die man ja nicht bar zahlen kann, wenn man jetzt kein Konto hätte, ne, und versucht, das per Barüberweisung, gab es früher, manchmal gibt es noch, das heißt, man zahlt es bar ein und die Bank überweist es von ihrem Konto auf ein Zielkonto, ohne dass man selber ein Konto hat, ne. Das machen die meisten Banken jetzt schon nicht mehr aus solchen Gründen, weil Bargeld ja so ein Geldwäscherisiko ist.
Das sind aber eben auch die verdeckten Ziele der G20 an die Regierung, an die unterschiedlichen Regierungen, die das unterschrieben haben. Hört zu, macht das Annehmen von Bargeld so unattraktiv, so schwerfällig, dass die Leute sagen, ach komm,
genau,
das ist die Methode.
Die auf diesem Argument fußt, dass Bargeld halt ein großes Geldwäscherisiko ist, was natürlich einen wahren Kern hat, ne? Wenn man irgendwie Steuer hinterziehen oder sonst was Illegales macht und keine Spur hinterlassen will, dann ist Bargeld natürlich attraktiver als Überweisungen so, die man nachverfolgen kann. Ne?
Trotzdem sind, wenn man sich mal anschaut, dass ja enorme Summen überwiesen werden auf die Cayman-Inseln, das passiert ja digital mithilfe der Banken.
Ja, klar.
Die würden ja nicht auf die Idee kommen, Bargeld zu nehmen.
Deswegen eben nur wahrer Kern, weil da stimmt eben auch wieder, dass Bargeld so unhandlich ist. Das passiert eben nur in kleinen Mengen und ist von daher nicht so relevant. Das ist zwar das, was Fritzchen sich gut vorstellen kann. Ne? Der Handwerker wird bar bezahlt und hinterzieht die Umsatzsteuer und sonst was. Aber das sind halt die kleinen Beträge, während wenn dann die 50 Milliarden da irgendwie passieren, von gut, das ist oft nicht 50 Milliarden auf einmal, aber es geht in die Milliarden, das passiert dann halt mit Banken und Steuerberatungsgesellschaften, die hin und her buchen und Tricks haben und um das eben irgendwie zu verschleiern, wo es herkommt und wo es ist, das Geld. Die großen Beträge passieren praktisch nie mit Bargeld, also das ist nicht so relevant.
Also wer behauptet, dass das Bargeld abgeschafft werden muss, damit es keine Geldwäsche gibt und damit es auch kein Terror gibt, der ist natürlich auf der absoluten Holzweg, weil nachdem, Sie schreiben es ja auch, nach dem Motto wäre es damals, als es die RAF gab, relativ einfach gewesen, die auszutrocknen, einfach die Tausender aus dem Verkehr ziehen, die 1.000-Euro-Markenscheine aus dem Verkehr, hätte es auch die RAF nicht mehr gegeben.
Also das ist das Argument, aber so wie in Indien, die Leute den Weg gefunden haben, ihr Geld einzuzahlen, ist natürlich Bargeld für manches das Praktische, aber wenn es das nicht mehr gibt, findet man einen anderen Weg. Dann schreibt man eine gefälschte Rechnung. Das ist heute so der Standard. Ne? Also wenn man jetzt so eine Million oder 100.000 zu waschen hat, da wird nicht der Geldkoffer gebracht, sondern da schreibt jemand eine gefälschte Rechnung. Für ein paar hundert Euro kostet das, habe ich mir sagen lassen. Frachtpapiere für irgendein Schiff oder einen Lastwagen, den es nie gab. Und dann sind halt 100.000 oder eine Million schnell mal irgendwie legalisiert, weil es eine Herkunft gibt.
Wird ja auch eingeräumt, dass organisierte Verbrechen diese neuen Technologien durchaus nutzt. Da wird auch noch eingeräumt. Also widerspricht sich ja eigentlich, dass man glaubt, man könne das austrocknen, indem man das Bargeld abschafft. Aber das ist ja auch nicht der Sinn dahinter. Lassen Sie uns mal auf die aktuellen Technologien kommen, die heute schon eingesetzt werden. Stichwort Recognition, um zu sagen, dass es auch wahnsinnig praktisch alles ist, ohne Bargeld zu hantieren. Weil das ist der Köder, den man dem User mal hinschmeißt, ist alles viel praktischer. Was macht denn im Moment Amazon? Die haben ja auch Läden inzwischen in Seattle.
Amazon hat die Amazon Go-Läden. Ich glaube, inzwischen gibt es 4 in Seattle und in ein paar anderen Städten werden sie gerade gebaut. Und es hieß, bis 2020, 2021, nagen sie mich nicht fest, wollen die 3000 von den Läden haben weltweit.
Das Geld ist da.
Und das soll also die Art sein, wie wir künftig einkaufen. Ne? Das ist ganz klar, dass das so das Ziel ist. Und das funktioniert eben mit so, dass man keine Kassen mehr hat und einfach in den Laden reingeht, sich einmal kurz mit dem Smartphone anmeldet, dann ist man drin. Und dann gibt's alles, was es so an Überwachungstechnik gibt mit Kameras, mit Gesichtserkennung, die auch in der Lage sind, wenn da mehrere Leute sind, wirklich sicher zu verfolgen, wer da jetzt wie durch den Laden geht und nicht den einen mit dem anderen zu verwechseln.
Also solides Tracking.
Und die sehen dann genau, was man aus dem Regal holt. Dort sind eben auch die entsprechenden digitalen Marker und so, die erkennen, was das ist und was es kostet. Und dann packt man sich sein Zeug ein, geht raus, kriegt dann die Rechnung aufs Handy, wird auch direkt abgebucht. Also man braucht da nicht mehr zu zahlen, man hat letztlich auch gar keine Kontrolle mehr. Ne? Ist natürlich super bequem. Bedeutet natürlich, wenn das die Art ist, wie wir überall einkaufen, ne? Und wenn jeder an jeder Straßenecke, der da irgendwas verkauft, dann so macht, ne? Dann sind wie in China, ne? Dann ist an jeder Ecke und überall, wo wir sind, sind dann Kameras und die digitale Welt und die analoge verschmilzt völlig, weil es ein komplettes digitales Abbild von allem, was wir tun, gibt und das alles gespeichert wird und
nicht nur was wir kaufen,
im Zweifel auch ewig und auch analysiert, ne, sodass es von jedem ein Dossier gibt, wo jeder, der will, nachgucken kann oder jeder, der Zugang hat, was im Zweifel viele sind, wo Ken Jebsen am 17. Januar 2017 war oder wo drin steht, wie ihr Konsumprofil ist, wie ihre, bei Ihnen weiß man es, wie die politische Einstellung
das
ist.
Das weiß man nicht.
Da ist ja auch jedes Buch drin, was Sie lesen. Und wenn Sie es digital lesen, ne, auf welcher Seite Sie länger geblieben sind, wo Sie was gemarkert haben, alles. Ne, das ist von jedem ein Riesendossier. Und das Bemerkenswerte ist ja, dass Amazon diese Technologie, diese Überwachungstechnologie auch weltweit und zu Dumpingpreisen an die Polizeibehörden vermarktet.
Das ist schon so.
Ja, das machen die jetzt schon. Mhm. Und die wollen also diesen Markt mit der Kameraüberwachung, Gesichtserkennung automatisch und den entsprechenden Datenbanken. Dahinter wollen die praktisch mit der Polizeiarbeit, die da dranhängt, auch dominieren, sodass praktisch Amazon dann die Fotodatenbanken für alle möglichen Polizeibehörden auf der Welt verwaltet.
Kostet ja auch nicht viel. $400 kostet das Programm Recognition.
Absolut gruselig. Ne? Und zeigt dir irgendwie, wie es ist. Und wenn man jetzt hier in Berlin guckt, ne, mit dem Südkreuz, Versuch, wo die Bundespolizei Kameras aufgestellt hat, um die Gesichtserkennung zu testen mit Freiwilligen. Und was haben die Freiwilligen gekriegt? Ja. Amazon-Gutscheine. Da hieß es, das hat nichts mit Amazon zu tun, ist nur so furchtbar praktisch, aber ich glaube es jetzt nicht so recht.
Es ist der absolute Wahnsinn, was Sie erzählen, aber das sind alles Dinge, die denken wir uns nicht aus, die sind schon so. Was Sie gerade beschrieben haben, zeigt vielleicht auch dem letzten Zweifler, der gesagt hat, ich habe nichts zu verbergen, dass es da um weit mehr geht, welche Salatsoße ich kaufe, sondern das gesamte Verhalten wird aufgenommen und gescannt und dann kann die Regierung Regeln bestimmen nach dem Motto, wie lange man an der Ampel stehen muss oder was passiert, wenn man nachts um 3 über eine rote Ampel geht, weil da kein Auto kommt. Das fließt alles ins Programm mit ein und wird bewertet. In China haben wir es bereits, da werden Sozialpunkte bewertet und das führt ja auch dazu, Sie schreiben ja auch dieses Panoptikum, dass man anfängt, sich dementsprechend zu verhalten. Wird diese Gefahr dieser Totalüberwachung und das ist ja demokratiegefährdend, muss man sagen, wird das denn eigentlich nur von Ihnen gesehen oder die das sich anschauen, sagen, ist doch toll, da kann man schneller einkaufen, weil die Leute haben ja eh keine Zeit, haben ja 3 Jobs, das ist wunderbar und Sie malen da immer den Teufel an die Wand.
Das wird ja schon von vielen gesehen. wenn Sie gucken, wenn es geht ja deutlich in die Richtung, aber es gibt immerhin große Diskussionen, wenn mal wieder Vorratsdatenspeicherung ausgeweitet werden soll bei Telekom-Daten, dann gibt es Krawall im Parlament und es wird aufgehalten und gebremst und irgendein Gericht sagt wieder, so geht's ja nicht. Also da ist schon großer Widerstand da. Das Perfide ist nur, dass da, wo ich mich mit beschäftige bei den Finanzdingen, eben nichts davon ins Parlament kommt. Und das ist dort schon viel ausgeprägter. Also die bei Telekom Vorratsdatenspeicherung geht es ja darum, auf Vorrat, also gar nicht ausgewertet, sondern nur vorrätig halten.
Dass man schauen kann,
falls. Für ein paar Monate, dass man schauen kann, falls. Metadaten, also nur in Anführungszeichen, wer mit wem wie lange, ne? Und danach wieder gelöscht. Bei all unseren Finanzdaten, was über unsere Banken läuft, ist das ja viel, viel schlimmer schon. Das heißt, es geht nicht um Vorratsdatenspeicherung zum Analysieren, wenn man mal will, sondern es wird alles gespeichert. Es muss alles laufend analysiert werden. Also es wird nicht auf Vorrat, sondern es wird sofort analysiert und die Banken sind verpflichtet, wenn sie ein verdächtiges Muster finden, uns sofort anzuzeigen. Also nichts mit nur, wenn irgendeine Behörde kommt. Es wird dauerhaft gespeichert. Es muss bis 10 Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung aufbewahrt werden. Die Geschäftsbeziehung dauert normalerweise selber Jahrzehnte, sodass es fast lebenslang gespeichert wird, was unsere Finanzdaten. Und es hat inzwischen, die Gesetzgebung wird immer laxer, fast jede Behörde, entweder direkt oder über die Finanzbehörde, also alle Sozialbehörden und alles, hat Zugriff auf diese Daten, die da so ewig gespeichert. Da gibt es keine Diskussion drüber, weil das eben auf diesem Weg über die G20 die entsprechenden Gremien, die da noch dranhängen, als internationale Standards verabredet wurde, fern von jedem Parlament, weil die haben ja da nichts zu sagen, wenn die Regierungen informell zusammenkommen und sowas verabreden. Und dann wird das als eigentlich informeller, aber schon ganz festgegossener internationaler Standard runtergereicht zur EU. Und die EU-Kommission mit Abnicken des EU-Parlaments, das sich nicht richtig damit beschäftigt, macht dann eine Richtlinie draus und die müssen dann die nationalen Parlamente nur noch umsetzen. Da hat das Parlament auch nur noch Abnickfunktion.
Die Macht der Nichtformalität hat Herr Glunk hier ja auch beschrieben. Dieses, wir haben schon mal ein bisschen servicemäßig, wie so eine Fernsehkochsendung vorbereitet, ihr müsst das nur noch übernehmen. Genau. Wer sich das da weigern würde, der kriegt ja richtig Probleme. Wer das nicht übernimmt, der wird ja gleich, aha, wenn du das nicht übernimmst, dann unterstützt du gleich Terrorismus. Auf die Tour kommt es ja die ganze Zeit. Lassen Sie uns aber noch mal zu dieser Verquickung auch kommen, wie weit das ist. Amazon ist ja hier besonders dreist. Die vermieten inzwischen ihre Server ja auch an die CIA. Und der Traum dieser Menschenfreunde, nenne ich sie mal, wie sie auch selbst sagen, ist ja, dass alle Daten, also sämtliche Daten eines Menschen auf einer Karte, einem Chip, demnächst einpflanzbar, haben wir auch schon gesehen beim Heute-Journal, gelobt von Klaus Lieber, dass da alle jederzeit drauf zugreifen können. Wird den Menschen nicht langsam mulmig? Das ist ja Orwell. Das ist Orwell.
Naja, die Leute werden irgendwie so dran gewöhnt, ne, über die sozialen Medien und alles, wo man sich anfangs freiwillig nackig gemacht hat. Inzwischen merken viele, dass es doch gruselig ist, aber man kommt ja eigentlich nicht mehr raus, weil es wichtige Kommunikationsmedien sind. Und es wird ja auch so argumentiert, ja, was habt ihr denn auf Facebook, da macht ihr euch so offen und jetzt macht ihr so ein Theater. Ne? Und das wirkt ja auch, so denken die Leute auch. Ne? Ich meine, ja klar, was... von daher ist ja der Gewöhnungseffekt ist ganz schlimm und auch eine gewisse, oh, was kann man denn machen, ne? Weil unsere Regierung lässt uns da ja völlig im Stich. Es gibt ja Gesetze, die das eigentlich verhindern würden, diese ganze Kopplung, dass man seine Daten hergibt für irgendwelche Dienste, aber gar keine Möglichkeit hat, auch zu sagen, nee, ich zahle lieber. eigentlich nach meinem Verständnis der Gesetze ist das gegen das Kopplungsverbot, ne? Aber das wird bestenfalls bei irgendwelchen Wursttheken durchgesetzt, wenn die irgendwie mal irgendwas anders zur Wurst dazugeben, wo nicht klar ist, was das für einen Wert hat, ne? Ja. Dann wird das durchgesetzt. Aber bei Facebook und Amazon und you name it.
Ja, mit diesen großen legt sich kein lokaler Politiker an.
Da hat man natürlich gleich die amerikanische Regierung gegen sich, wenn man da anfängt, was zu machen. Mhm. Das ist ja bestenfalls, also es kommt ja mal vor, dass die EU-Kommission da gegen Google vorgeht, aber das ist dann irgendwie dann noch wettbewerbsrechtlich, ne? Das kommt dann mal vor, aber Datenschutz oder sowas, das kommt ja fast gar nicht vor.
Ich glaube, den meisten ist auch gar nicht klar, dass diese großen Player aus Silicon Valley, dass die ihre Größe auch deswegen erreicht haben, weil sie eben Geld aus dem Pentagon bekommen. Die Mitarbeiter von Google haben ja mal einen Protestbrief geschrieben, als klar wurde, dass Google selber auch Programme unterstützt und mitentwickelt, mit denen man Drohnen betreibt, um Leute zu finden. Also das, was wir eben so, diese GPS-Tracking, damit kann man eben dann auch entscheiden, wer ausgeschaltet werden soll. Und wer da ein Terrorist ist, entscheiden ganz andere.
Und das ist auch eng verbunden mit der Bargeldabschaffung, weil die Programme funktionieren ja schlecht. Ne? Diese Drohnenangriffe, da gibt es ja massenhaft zivile Opfer. Die sind ja ein Problem auch für die, die das betreiben. Sind sie auch keine Unmenschen, die das gern machen. Ne? Die nehmen es halt in Kauf. Was wir vielleicht nicht in Kauf nehmen würden. Und dann ist es halt PR-mäßig auch immer ein Desaster und brütet natürlich auch Terrorismus aus, wenn, wenn man ständig Familien irgendwie tötet. Und deswegen sind die auch so aktiv. Also die Better Than Cash Alliance und Bill Gates sind in Pakistan, was ja auch ein Hotspot ist, und Bangladesch, extrem aktiv, um da eben auch in die letzten Dörfer irgendwie nach Möglichkeit das digitale Bezahlen zu bringen und biometrische Erkennung damit zu verbinden. Also, dass man Konto haben muss im Prinzip, um zahlen zu können, dass es immer wichtiger wird und dass man gleichzeitig, um das Konto nutzen zu können, sich biometrisch über Gesichtserkennung, Handy oder so
erfassen lassen muss,
sodass dann irgendwann diese Programme auch besser funktionieren, damit man wirklich von dem Computer irgendwo in Langley oder Fort Meade aus wirklich die Welt beobachten kann, einigermaßen zuverlässig, weil man kann ja nicht überall seine Leute vor Ort haben.
Das sagt ja Bill Gates auch, bedienen und beobachten. Das ist eine Originalaussage. Lassen Sie uns nach Afrika gehen und dann nach Nigeria und Ägypten. Wer stellt denn dort eigentlich den Personalausweis?
Ja, also in Ägypten gibt's eine Pressemitteilung von Mastercard, wo sie sich eben rühmen, dass sie jetzt den Vertrag haben mit der Regierung, dass ihre so eine Karte mit Mastercard-Logo, die eine Zahlkartenfunktion hat, eben gleichzeitig als Personalausweis fungiert. Inzwischen haben ja auch Leute gesagt, naja, ob das so umgesetzt ist, sie haben da Zweifel. Zumindest Mastercard sagte das so. Und von dieser Art gibt es vieles, wo eben die Treiber dieser Bargeldabschaffung, die in Afrika und Asien ganz besonders aktiv sind und sehr viel offener und dreister als bei uns. Bei uns wird das ja eher heimlich gemacht, aber dort, wo sich die Leute nicht so wehren können, sehr offen. Und da gibt es sehr viele dieser sehr viel, auf jeden Fall immer wieder ganz große Abschlüsse, wo dann ein Abschluss ist, dass jetzt Visa oder Mastercard dann eine Karte rausgibt, über die die Regierung all ihre sozialen Programme abwickelt, all ihre Beamten bezahlt, sodass die dann halt zweimal dran verdienen.
Ne? Einmal, und wenn dann das, alle Daten vor allem
kommen. Wenn das Geld da drauf kommt und dann wieder, wenn das Geld ausgegeben wird von der Karte, verdient ja dann immer Visa und Mastercard und kriegt eben auch die Daten natürlich. Mhm. Ja.
Dafür stellen Sie vielleicht die Ausweise umsonst da, ist ein lohnendes Geschäft. In Kenia hat man den M-Peso auf den Markt gebracht. Wer steckt dahinter und was war der Sinn dahinter?
Ja, das ist auch so ein spektakuläres Beispiel, wo man auch, wenn man genauer guckt, denkt, man traut seinen Augen nicht. Das wird immer ganz offensiv vermarktet, geht auch immer durch die Presse, da werden die Journalisten eingeladen, was das für ein tolles Ding ist. Also da kann man über SMS praktisch Geld verschicken, mit ganz einfachen Telefonen. Ne? Das muss nur SMS-fähig sein, kein Smartphone. Ursprünglich, also man verschickt praktisch Telefonguthaben, aber dann gibt es ein großes Netz von Agenten, die dann über im Auftrag von Safaricom, so heißt die Firma, dann auch Bargeld auszahlen oder einzahlen, dass man dann in Telefonguthaben umwandeln, dass man dann verschicken kann. Und da läuft schon sehr viel Zahlungsverkehr drüber. Ne? Da haben sehr viele Leute darüber ein Konto bekommen und die Möglichkeit, eben Geld digital zu transferieren.
Ich muss dazu sagen, in diesen afrikanischen Staaten haben deutlich mehr Leute ein Telefon als ein Bankkonto. Ja. Und so können sie eben über das Telefon, ist ja erstmal recht praktisch, eben Finanzdienstleistung vornehmen. Aber wer ist denn Safaricom?
Und da wird es dann eben spannend. Das wird dann als afrikanisches Projekt verkauft. Ne? Das afrikanische Vorbild, wo die Afrikaner mal gezeigt haben, was sie können. Wenn man dann genau hinguckt, dann, gut, das ist eine Tochter von, Vodafone, der britische Telekom-Gigant ist. Ne? Das kriegt man noch relativ schnell raus. Und wie das dann damals entstanden ist, das war praktisch eine Marktstudie von Vodafone, wo die irgendwie mit Geld von der britischen Entwicklungshilfebehörde geguckt haben, wie sie Mikrokredite übers Telefon besser in Kenia vertreiben können. Und daraus ist dann diese Idee geboren auch, dass man da Zahlungsverkehr machen kann. Und dann hat man mit Hilfe von Bill Gates, der mit über seine Anti-Bargeld-Allianz mit der Zentralbank eng verbandelt ist, hat man sich da mal schnell die Genehmigung geholt, dass man das machen darf, auch ohne Banklizenz, obwohl man eigentlich eine gebraucht hätte. Die Zentralbank hat dafür gesorgt, dass es keine Konkurrenz gab. Mhm. Also eine konkurrierende Firma hat keine Lizenz gekriegt. Und die Banken, die das auch hätten machen können, so ein Modell, in Indien haben es die Banken gemacht, mit Agenten dafür gesorgt, dass man mobil zahlen konnte und so. Das durften die nicht. So lange, bis Vodafone, Safaricom praktisch ein Quasi-Monopol hatten, dann hat man es auch den Banken und Konkurrenten erlaubt. Also das wurde von England aus mit Hilfe der Zentralbank ganz zentral gesteuert. Bill Gates redet immer davon, was für ein Erfolg das ist und wie billig das ist für die Leute, wie billig die jetzt Geld transferieren können. Das ist extrem teuer für unsere Verhältnisse. Oft zweistellige Prozentsätze zahlt man dafür Transaktionen. Das geht hoch bis 30-40% bei kleinen Beträgen, was ja gerade für die Armen, um die es angeblich gehen soll, ja öfter vorkommt, dass die kleine Beträge handeln. Und es gibt auch Studien selbst aus diesem Umfeld, wo zugegeben wird, dass es für die Armutsbekämpfung nichts gebracht hat.
Aber für Bill Gates.
Aber Bonanza für die Finanzbranche war eben.
Ich möchte Sie mit zwei Aussprüchen konfrontieren, die ich im Buch gefunden habe. Der eine vom PayPal-Chef Schumann, nämlich die Leute ins System bringen und dann Gates hatten wir schon beobachtend und bedient werden. Was bedeutet denn die Leute ins System bringen? Was meint denn der Chef von PayPal? Was ist denn für ihn das System?
Ja, also was er so definiert hat, war finanzielle Inklusion. Er wurde gefragt, was ist finanzielle Inklusion? Er hat gesagt, das ist ein Modewort, das bedeutet, die Leute ins System zu bringen. Mhm. Und Bill Gates, es war in der gleichen Veranstaltung 2015, hat eben gesagt, die Regierung muss dafür sorgen, ging um finanzielle Inklusion bei der Veranstaltung, dass er alle Transaktionen sehen kann, die sie kennen sollte und notfalls alle Transaktionen blockieren kann, die blockiert werden könnten. Und so kann man eben dieses ins System bringen, was Schulman da gesagt hat, verstehen. Ne? Also in dieses digitale System, in dem die amerikanische Regierung komplette Kontrolle hat. Man sieht ja jetzt, wie wichtig das ist, ne? Wenn es um die Sanktionen mit Nord Stream 2 und sowas geht. Das fußt ja alles auf der Zahlungsverkehrskontrolle durch die Amerikaner, weil die eben die Macht über dieses System haben, über das westliche digitale Finanzsystem und jeden abklemmen können, jede Bank in den Bankrott treiben können, indem sie ja einfach verbieten, in diesem System mit Dollar zu handeln. Und ohne das kann keine Bank existieren, die im internationalen Geschäft ist. Also dieses System ist es, in dem die amerikanische Regierung die völlige Macht hat und in dem Konzerne wie Microsoft, PayPal, Citi eben die ganzen Visa, Mastercard, die ganzen Daten kriegen und ihr Geld dran verdienen.
Würden Sie hier von Erpressung sprechen? Weil da wird die amerikanische Gesetzgebung auf die ganze Welt übertragen.
Also wenn das genutzt wird für Sanktionen, natürlich, das ist völkerrechtswidrig ist völkerrechtswidrige Machtausübung. Das ist ein amerikanisches Gesetz. Ne? Die Amerikaner sagen, mit Iran darf man nicht handeln. Das ist nichts, was irgendwie die UNO unterzeichnet hat oder abgestimmt hat. Das gilt eigentlich nur für Amerikaner und trotzdem werden da locker mal ein paar Milliarden Strafe für irgendeine Bank verhängt, Leute auf die schwarze Liste gesetzt und vom Zahlungsverkehr abgeklemmt, weil sie sich nicht an amerikanisches Gesetz halten.
Es gibt aber auch amerikanische Gesetze. Sie beschreiben in Ihrem Buch drei Beispiele, die in Amerika straffrei sind, aber außerhalb Amerikas zur Strafe erklärt werden. Also in Amerika gibt es einige Staaten, da ist der Handel mit Cannabis legal, während der außerhalb von den Amerikanern als Terrorfinanzierung deklariert wird. Wer also mit Cannabis handeln sollte außerhalb, wird mit einem amerikanischen Gesetz bestraft, was innerhalb Amerikas legal ist. Und was ich auch interessant fand, es trifft nicht nur
Leute. Wobei nicht irgendwie bestraft im Sinne von ins Gefängnis geworfen, sondern vom Zahlungsverkehr.
Ja, das ist ja Palte.
Wenn man einfach den amerikanischen Banken verbietet, Drogengeschäften irgendwas zu tun zu haben. Und da man sich zum Beispiel nicht die Mühe gemacht hat, für Uruguay zu erklären, es ist okay, wenn die Uruguayer da Cannabis legalisieren, also das zählt jetzt nicht da rein. Das hat man für amerikanische Bundesstaaten gemacht, aber eben nicht für Uruguay. Und deswegen haben die amerikanischen Banken da Angst, Stress zu kriegen. Und das geht eben sehr indirekt. Die Bank in Uruguay, die dann die Apotheke finanziert, die das Cannabis abgibt, hat eben eine Korrespondenzbank für ihren internationalen Zahlungsverkehr in New York. Und das reicht schon, dass die Bank in New York Angst hat, dass sie Stress kriegt. Deswegen sagt die der Bank in Uruguay,
Stop it,
wenn du weiterhin bei der Apotheke ihr Konto führst, dann streichen wir dir das Konto. Das würde bedeuten, die Bank kann keinen internationalen Zahlungsverkehr mehr machen. Deswegen haben die ganzen Banken in Uruguay das gestoppt. Dann ist die größte staatliche Bank da eingestiegen und hat die Konten geführt. Dann haben sie das der aber auch gesagt, die Banken in New York, und dann hat die auch einen Rückzieher gemacht. Das heißt, für die größte Staatsbank in Uruguay ist irgendein bizarres Gesetz in Amerika letztlich wichtiger als die heimischen Gesetze in Uruguay.
Aber das ist genau das, was Sie hier vielleicht beschreiben, wenn man eben das Bargeld abschafft und alles auf Datenverkehr liefert und aus Banken Datenbanken werden, die auf alles Zugriff haben, dann hat derjenige, der dort die Kontrolle hat, eben die Möglichkeit, vollkommen willkürlich seine Macht durchzusetzen. Es betrifft ja auch, im Buch wird es beschrieben, das wird dann vielleicht auch dem letzten Mal klar, es betrifft in Deutschland einen Händler, der einfach Kaffee aus Kuba vertreibt. Der kriegt dann Probleme.
Ja, oder... Oder
weil eben, Kuba steht auf der Embargo-Liste, also darf der keinen kubanischen Kaffee verkaufen.
Oder Zigarren aus Kuba, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen gelockert. In Kuba wird es jetzt nicht mehr passieren, aber in der Vergangenheit hätte es passieren können. Völlig legale Geschäfte mit dem Iran, ne? Da kann man von der Bundesbank abgesegnet, geprüft, alles gut. Ne?
Da trotzdem kann man einen Mitarbeiter bei der Commerzbank entlassen, obwohl er nur das getan hat, was der Chef gesagt hat.
4 Mitarbeiter sollten da entlassen werden. Es ging bis zum Bundesarbeitsgericht hoch. Die Bank wusste, dass er alles verliert, aber die musste auf amerikanischen Befehl bis zum Bundesarbeitsgericht gehen. Und da wurde dann ein Vergleich geschlossen, dass die bleiben dürfen, aber eben nicht mehr irgendwo in der Nähe von Dollar sein, was bedeutet, die konnten ihre Arbeit praktisch nicht mehr machen. Und die Bank selber muss eine Milliarde Strafe zahlen für legale Geschäfte, aber es ist halt Erpressung, ne? Weil sie sonst agiert unter amerikanischer Oberaufsicht. Also die Commerzbank hat einen amerikanischen Oberaufseher gekriegt, der gucken darf, dass die keine Finanzierung machen, die politisch irgendwie den Amerikanern nicht gefallen, passen. Insbesondere mit Iran oder sicherlich auch, was ich jetzt nicht direkt weiß, aber ich gehe fest davon aus, Nord Stream 2 wird man wahrscheinlich die Commerzbank auch nicht finden unter einem amerikanischen Oberaufseher als Finanzierer.
Aber Herr Hering, was Sie hier beschreiben, was im Buch auch detailliert beschrieben wird, läuft ja darauf hinaus, es geht ja, wenn das Bargeld verschwindet, geht es darum, dass es eine Weltwährung gibt, das heißt die Wall Street, wir nehmen hier großen Finanzdienstleister und Silicon Valley, die ganzen Tech-Firmen, mit denen wir ständig zu tun haben, YouTube, Apple, wie sie alle heißen, man kommt im Moment ja nicht drum rum, solange es keine chinesischen Anbieter auf dem europäischen Markt gibt, die bestimmen letztendlich, was gut, was böse ist und wer ausgeschlossen wird. Lassen Sie uns mal nochmal auf die Erfassung von Menschen kommen, weil man will ja die vollkommene Erfassung der Weltbevölkerung haben und die Amerikaner erklären dann eben, wer mitspielen darf, wer nicht mitspielen darf und wie man die Menschen unter Druck setzen kann oder eben erpressen durch Ausschluss aus dem System. Kein Mensch kann allein überleben. Wie wird denn eigentlich erfasst? Was bedeutet biometrische Erfassung? Wie weit sind wir da heute?
Ja, das über die Tech-Konzerne sind wir sehr weit. Die meisten Smartphones haben das ja schon, ne, dass man entweder über Fingerabdruck, Fingersensor oder über Gesichtserkennung sich anmeldet. Die haben das praktisch am Markt durchgesetzt, dass jeder auch dran gewöhnt ist. In China ist das Pflicht. Also in China darf kein Telekom-Betreiber, kein soziales Medium irgendjemand agieren lassen ohne sichere Erkennung, normalerweise biometrische Gesichtserkennung, wer das ist, sodass auch die Möglichkeit irgendwie von verschiedenen Geräten aus oder einem fremden Gerät dann irgendwie halb anonym zu agieren auch noch weg ist, sondern dass wirklich die Daten, die man hat, über die Geräte erstmal nur, also wirklich sicher auch einer Person zugeordnet sind, dass die Dossiers, die da angelegt werden, eben wirklich zuverlässig sind und man keine Möglichkeit hat, sich da irgendwie rauszuschummeln. Mhm. Und da geht es eben bei uns auch hin und es wird auch in verschiedenen Dokumenten kann man das nachlesen, in diesen Kreisen bei Better Than Cash Alliance und G20, dass das auch ganz gezielt verbunden wird, dass gesagt wird, die Durchsetzung des digitalen Zahlungsverkehrs, die fordert eigentlich, damit es richtig gut läuft, wegen Geldwäsche und so, die biometrische Erkennung. Und man kann die biometrische Erkennung aber damit auch fördern, indem man sie einfach dort, wo man schon ein Konto haben muss eigentlich, weil es jeder hat, indem man sie dann zur Pflicht erklärt. Und in vielen Entwicklungsländern ist das auch schon passiert. Also in Nigeria kann man zum Beispiel kein Geld mehr abheben am Geldautomaten ohne Gesichtserkennung. Und bei vielen anderen Dingen, Mobiltelefonen, wird es in vielen Ländern schon zur Pflicht erklärt, sodass wirklich keiner mehr irgendwie anonym telefonieren kann.
Das kann man ja auch dann interessant verbinden, wenn jemand zum Beispiel die falschen Freunde hat oder das falsche Heft liest und dann vielleicht übermorgen auf die falschen Ideen kommen könnte. Das geht alles so ein bisschen in die drei Tage des Kontos. Kann man das ja mit modernen Drohnenprogrammen auch kombinieren, die auch immer gleich wissen, wenn man irgendwo telefoniert, wo man ist und die das dann alles von alleine erledigen. Sodass man praktisch, bevor man zum Täter wird, also Minority Report ausfällt, davon sind wir gar nicht weit weg.
Ja, das, was passiert, ist eigentlich, dass das nicht nötig ist. Also so wie in China, was ja letztlich nur eine Fortentwicklung dessen ist, was im Westen ausgekocht wird an
Kreditwürdigkeits-
und Überwachungstechnologie. Das Sozialpunktesystem, was dort gerade aufgebaut wird, das schafft ja auf allen Ebenen so einen Druck und Druck, sich gegenseitig zu überwachen und das alles so
konform zu verhalten,
weil also Sozialpunkt, man kriegt für alles mögliche Punkte, was also sich bei der kommunistischen Partei engagieren, seine Rechnungen bezahlen, sich um seine Eltern kümmern, freiwillig beim Baumpflanzen zu helfen, gibt alles Sozialpunkte. Bei Rot über die Kreuzung gehen, gibt Abzüge oder kritische Berichte über irgendwelche Funktionsträger in den sozialen Medien.
Zu lesen.
Oder zu lesen oder zu schreiben gar, gibt ganz viel Abzüge. Und das führt dann dahin, dass man da ganz stufenlos die Leute in ihrer erstmal unter Druck setzt und wenn es nicht funktioniert, auch ganz stufenlos, ohne sie ins Gefängnis werfen zu können, praktisch eliminiert ist zu viel, aber in ihrer Handlungsmöglichkeit immer weiter einengt.
Das Verhaltenskontrolle letztendlich.
Also in seiner rauen Form, die noch nicht so stufenlos ist, gibt es jetzt eben schon für die Leute, die Vertrauensbrecher sind, die künftig die mit den wenigen Sozialpunkten sind. Für die gibt es eine Liste vom Volksgerichtshof. Wer da draufsteht, der kann nicht mehr mit dem Schnellzug fahren, der kann kein anständiges Hotel mehr buchen, fliegen sowieso nicht. Und das lässt sich natürlich fort, kriegt natürlich auch keinen Job mehr, wenn er auf so einer schwarzen Liste ist. Ne? Da will natürlich keiner drauf sein. Und wenn er drauf ist, dann kann er sich irgendwann nur noch in seinem direkten Umfeld bewegen und kann eigentlich nichts mehr tun. Ne? Und das und das schafft einen sozialen Druck, der ist enorm. Da kommt noch hinzu, dass für meine Sozialpunkte eben auch wichtig ist, was meine Freunde und meine Familie, meine Kontakte generell, ob die hoch eingestuft sind in Vertrauenswürdigkeit. Und umgekehrt, für meine Kontakte ist wichtig, wie ich drauf bin und wie viele Punkte ich habe. Das heißt, wenn es bei mir nicht funktioniert, dann wird meine Familie und meine Freunde mir Druck machen, ne, und sagen, du machst uns alle unglücklich, wenn du dich nicht endlich mal benimmst. Ne? Mhm. Und dann ist das nicht mehr nötig, da irgendwelche Drohnen rumzuschicken. Ne? Ja. Weil da benimmt sich sowieso dann jeder. Ne? Mhm. Und
ich glaube, da wird es einen neuen Markt geben, dass man sich solche Punkte kaufen kann. Das kommt doch dann, das ist doch das Nächste. Man kann sich, neue biometrische Daten kaufen und sich anpassen. Das wird ein reger Handel werden mit Ersatzidentitäten.
Ja, ja, bei uns gibt es ja diese Fitbits und so und diese Versicherungen fangen schon an, da irgendwie Rabatt zu geben, wenn man sich gesundheitlich überwachen lässt oder beim Autofahren. Das geht alles in die gleiche Richtung. Ne? Also es werden schon die ersten Apps vermarktet. Ich glaube, es ist kein Joke. Ich kann aber die Hand nicht dafür ins Feuer legen, ne? Damit man da, wenn man dann jetzt doch mal sein Bier trinken will lieber oder sein zweites auch noch, statt joggen zu gehen, ja, dass man dann diese App nutzt, damit die irgendwie das Fitbit schaukelt, damit man da seine Schritte kriegt, während man beim Bier, damit die Versicherung nicht teuer wird oder so. Ja. Ne? Das sind natürlich die perversen Dinge, die es dann gibt, aber das ist ja auch nur, damit die Leute ein bisschen Spaß haben und die Idee haben, sie könnten das System so ein bisschen austricksen, da wo es nicht drauf ankommt. Aber im Großen und Ganzen kommt man da natürlich und gerade ohne Bargeld eben nicht mehr raus. Deswegen ist es so hinderlich, weil die Leute eben, jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn irgendwas sensibel ist, ne, und wir wissen, wir werden finanziell total überwacht mit allem, was digital ist, und dann machen wir irgendwas, ne, was ein bisschen sensibel ist, dann machen wir das halt mit Bargeld. Ne? Das bedeutet, das Dossier über uns ist stark entwertet, weil man damit rechnen muss, alles, was sensibel ist, ist da nicht drin. Und das ist natürlich für so Totalüberwachungsabsichten gar nicht gut. Ne? Deswegen
haben Sie das große Interesse daran?
Muss deshalb beseitigt werden unter dem Aspekt.
Lassen Sie uns, bevor wir mal auf die Gegenmaßnahmen kommen, die es ja theoretisch auch gibt, nochmal auf die Rolle von der Weltbank, IWF, BIZ, Bank für internationalen Zahlungsverkehr, G20 oder die FATF, müssen Sie auch nochmal aufschlüsseln, was bedeutet. Welche Rolle spielen diese Companies, sind es ja keine, sondern Organisationen?
Ja, da kommen wir zur Methode, wie das von oben so an den Parlamenten vorbei nach unten gereicht wird, ohne Diskussion.
Schattenmächte.
Schattenmächte kann man es nennen. So hat Fritz Glunk das genannt. Ich habe es übernommen. Also das war 2010, 2009 war die Vorbereitung, 2010 fing es an. Da hat das hatte mit der Finanzkrise auch zu tun. Ne? Das westliche, US-dominierte Finanzsystem am Zusammenbruch. Da wurden die G20 wieder beigerufen, die es schon gab, ne? Aber nur so als ganz loser, immer wieder mal kommen die Regierungschefs zusammen, ne? Und da war die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich da jetzt nicht alles abwendet vom westlichen Finanzsystem, das da zusammenbricht. Deswegen wurden die G20 aktiviert, hochgestuft. Und dann, dass jetzt die Minister sich regelmäßig treffen, und die Regierungschef dann separat nochmal, und die, also Finanzminister, Notenbanken und Regierungschefs. Und dann wurde die finanzielle Inklusion ausgerufen, ne, als Ziel dieser G20. Alles natürlich amerikanische Idee. Das Papier hat eine Organisation gemacht, die praktisch deckungsgleich mit der Better Than Cash Alliance ist, nur ein bisschen älter. Also praktisch Visa, Mastercard, Gates und Konsorten dürfen aufschreiben, was da passieren soll unter finanzieller Inklusion. Das ist letztlich ein Tarnwort für Bargeldbeseitigung zum Nutzen amerikanischer Konzerne und des amerikanischen Überwachungsinteresses. Die anderen Regierungen machen ja auch mit, die haben eben auch ihr Überwachungsinteresse, nicht so global, aber über ihre eigenen Bürger halt. Das ist ja auch ziemlich ausgeprägt, deswegen muss man die nicht so sehr überreden. Und die G20 hat dann auf amerikanische Idee eine globale Partnerschaft für finanzielle Inklusion gegründet.
Schönes
das
Wort.
War das schön klingende Wort, weshalb man da, es interessiert keinen, das ist auch alles furchtbar dröge, ne? Da kriegt vom Wortlaut her und von diesen Sprechblasen, die da abgesondert werden, aber wenn man offen für Bargeldabschaffung eintreten würde, würde es natürlich mehr auffallen. Aber dadurch, dass die Better Than Cash Alliance eben der Umsetzungspartner ist, merkt man schon, wo es hinläuft. Ne? Und die haben dann wiederum diese ganzen Gremien und Institutionen wie die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds und ganz wichtig die internationalen Standardsetzer, die diese Finanzstandards verabreden, haben die in die Pflicht genommen und von der G20 ihnen den Auftrag gegeben, das Ziel der finanziellen Inklusion, / Bargeldabschaffung, bei ihren Finanzstandards zu berücksichtigen. Und da kommt es dann her, dass so eine Gruppe wie die Financial Action Task Force, also übersetzt Arbeitsgruppe für finanzielle Aktion gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Die sollen also die Regeln für die Banken im Prinzip, so internationale Standards, wie Banken mit dem Geldwäsche, vor allem Banken mit dem Geldwäscherisiko umgehen müssen, was die beachten müssen, dass eben keine Geldwäsche vorkommt. Die werden dann also mit dem Ziel der finanziellen Inklusion im Hintergrund gemacht und dann kommt halt dabei raus, dass Bargeldnutzung und wenn es nur 15 Euro sind, immer als erstes Geldwäscherisiko da ist und dass den Banken dann aufgetragen wird, immer wenn Bargeld im Spiel ist, den Personalausweis zu kopieren, ewig vorzuhalten, sicherzustellen, dass der auch ist, wer er ist, ein Kontodossier, also nicht unbedingt ein Konto, aber ein Dossier über den anzulegen und so. Ein Riesenaufwand, wenn jemand mal 15 Euro irgendwo einzahlen will, weshalb die das dann halt nicht mehr machen, ne? Oder extrem teuer. Oder es gibt so Regeln, dass eben von der EU, das kommt ziemlich sicher auch von der FATF, dass jede Münze, bevor sie wieder in Verkehr gebracht werden kann von den Banken, also wenn sie vom Händler abgeholt werden, zur Bank kommt, hat die Bank das früher gezählt, sortiert und neu ausgegeben an den nächsten Händler. Jetzt müssen die das durch teure Kontrollmaschinen laufen lassen, die sie gar nicht an jeder Filiale haben, kostet ein Heidengeld, macht das Bargeld sehr teuer für die Händler.
Um zu prüfen, ob die Münze auch echt ist.
Um zu prüfen, ob die Centmünze jetzt nicht irgendwie gefälscht ist. Völlig absurd, kann man nur als Schikane betrachten und das ist es halt letztlich. Ne? Ja. Aber unter dem Vorwand, gegen Fälschungen vorzugehen.
Also
und so wird dann Bargeld teurer gemacht oder an der Grenze. Eine neue Regel von der EU kommt auch von dort runter, von der FATF wurde gar nicht diskutiert, dass man, wenn man mit Bargeld über die EU-Außengrenze geht, dass der Zöllner, wenn er Bargeld findet, das Geld konfiszieren kann, wenn er irgendeinen Verdacht hat. Und zwar, wenn es anmeldefrei unter 10.000 Euro ist, das können 3.000 Euro sein, ne? Das wird der eh schon verdächtig finden. Wir hatten 3.000 Euro in bar dabei, ne? Und das bewirkt dann, dass man letztlich dem ganz genau Rede und Antwort stehen muss. Woher ist das Geld? Was will man damit machen? Weil wenn man das nicht macht, dann macht man sich ja verdächtig und dann wird es konfisziert.
Kann man sehen, wie man das Geld wiederbekommt.
Und das sind diese extrem bargeldfeindlichen Standards, die da eben auf G20-Befehl, letztlich Befehl der Better Than Cash Alliance, US-Regierung, die dann da verabredet werden, zur EU-Kommission runtergereicht werden und dort in Gesetze
gefasst. Gibt es in Deutschland irgendeine Partei, jetzt ist das schlimme Wort gefallen, die das auf der Uhr haben, sagen, einen Blick mal, wer möchte uns denn eigentlich in Deutschland verbieten, das Bargeld zu benutzen? Denn das ist ja auch so, wenn man die Umfragen in Europa zum Beispiel macht, ich weiß nicht, wie es in Staaten ist, aber in Europa ist es so, dass die Menschen an ihrem Bargeld hängen, sie möchten ihr Bargeld. Das heißt ja, die Leute wollen das gar nicht, das stimmt überhaupt nicht, das wird dann immer behauptet, die Menschen lieben ihr Bargeld und sie haben auch ihren Grund dazu. Ein wesentlicher Grund ist zum Beispiel, dass man einfach noch weiß, wie viel Geld man hat, weil da noch ein bisschen Monat übrig ist. Das verschwimmt ja ganz schnell, wenn man digital bezahlt, das weiß jeder aus eigener Erfahrung. Gibt es eine Partei, die sagt, das wollen wir nicht und darauf hinweist?
Die AfD hat es im Parteiprogramm.
Was steht da konkret drin?
Oh, nageln Sie mich nicht fest. Es ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Mhm. Aber gegen alle Einschränkungen der Bargeldnutzung. Also sehr deutlich irgendwie. Die FDP glaube ich auch. Auf jeden Fall gibt es auch relativ deutliche Aussagen von FDP-Granten. Bei anderen Parteien wird es dann relativ dünn. Wie Sarah Wagenknecht von Linken hat sich auch mal relativ deutlich in die Richtung geäußert, aber das sind da eher Einzelstimmen. Bei der CDU gibt's, CSU hat es, glaube ich, auch im Programm, wenn auch nicht so deutlich.
Aber es ist kein wirkliches Thema in Deutschland.
Bei der CDU gibt es auch einige Kreise und Stimmen, die da unglücklich sind mit der eher bargeldfeindlichen Haltung der Partei. Und bei der SPD sieht es irgendwie ganz mau aus. Die hatten ja mal 2016 dann auch, als es plötzlich so hoch kam, von ihrer Fraktion, von der Bundestagsfraktion aus die Forderung auf Bargeldobergrenzen und Abschaffung des 500-Euro-Scheins gestellt. Also von der SPD kommt ziemlich viel Bargeldfeindliches.
Aber es ist nicht wirklich ein großes Thema. Das kann es jetzt werden, sollte es werden, durch schönes neues Geld von Ihnen, Herr Hering. Sagen Sie mal, Sie versuchen ja immer noch, Ihre GEZ-Gebühr Cash einzubezahlen. Um da auch so ein bisschen vielleicht auch darauf hinzuweisen, was da geht. Wie weit sind Sie denn da eigentlich mit? Es geht ja jetzt schon eine ganze Weile.
Ich habe in erster und zweiter Instanz beim Verwaltungsgericht und beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof verloren.
Mit welcher Begründung?
Jeweils mit Revisionsmöglichkeit. Also die Begründung ist ein bisschen so. Also mein Argument ist Bundesbankgesetz, Paragraph 14 Absatz 1, Bargeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel und zum gesetzlichen Zahlungsmittel gehört eigentlich nach zumindest bisheriger allgemeiner Rechtsauffassung, dass man es annehmen muss, es sei denn, man hat auf freiwilliger Basis was an. Um Geldschulden zu tilgen, muss man das annehmen. Ich schulde jemand 100 Euro, das ist eine Geldschuld, ne? Ja. Der hat mir was geliefert. Oder ich schulde dem Staat als Steuer oder Gebühr für irgendwas. Das ist eine Geldschuld und mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel kann ich jede Geldschuld begleichen.
Das ist Gesetz.
Es sei denn, es ist ein privates Unternehmen und das hat auf freiwilliger Basis im Sinne von allgemeinen Geschäftsbedingungen und, oder so, denen ich zustimmen konnte oder wegbleiben, vereinbart, dass sie das Geld nicht mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel, sondern lieber mit Banküberweisung haben, was also ja zum Beispiel Bankenbuchgeld ist.
Wenn eine Fluggesellschaft sagt, wir haben das, können diese großen Summen, die hier reinkämen durch Ticketeinnahmen, das können wir gar nicht verwalten, wollen wir auch gar nicht, werden wir das überfallen. Und wenn man da so ein Ticket kauft, steht eben drin, dass man das akzeptiert. Ja. Aber der Staat darf ja eigentlich das Geld, was er selbst rausgibt, das darf er ja nicht ablehnen. Ja,
also ich finde es da schon ein bisschen grenzwertig, aber das ist so, ne? Da heißt es, ja, das ist freiwillig, ne? Und man kann ja woanders hingehen. Ich finde das bei Fluggesellschaften schon ein bisschen fragwürdig, weil oft hat man ja die Wahl nicht. Aber gut, das ist eigentlich unstrittig, ne? Irgendeine Tankstelle oder so, wenn sie es groß hinschreiben, dann können die es auch ablehnen.
Beim Mietwagen ist es so, man kriegt ohne Kreditkarte kriegt man kein Auto.
Ja, Das ist inzwischen so, ist auch problematisch, aber beim Staat ist es eigentlich klar, ne? Weil es gibt kein freiwillig, das ist obrigkeitsstaatlich. Der Staat sagt, du hast das zu bezahlen, und der kann nicht auf freiwilliger Basis sagen, zahl's mit Bankengeld oder bleib weg. Ich kann ja nicht wegbleiben. Ne?
Sie würden gern wegbleiben.
Insofern, und es ist ja auch das Geld des Staates, ne? Das ja. ist ja staatliches Geld, wenn es auch jetzt überstaatlich geworden ist, aber im Prinzip traditionell ist, als es noch D-Mark war, ne, war es ja Geld, das das deutsche Staat über die deutsche Zentralbank herausgegeben hat, und dann sagt er, ich will mein eigenes Geld nicht mehr haben. Ne? Du darfst deine Steuer nicht mit dem Geld zahlen, das ich rausgegeben habe. Das ist ja völlig absurd eigentlich und für mich offenkundig gesetzwidrig. Aber die Verwaltungsgerichte haben damit zum Teil ganz bizarren und auch jedes, es gibt viele solche Fälle, oft auch Nachahmer, eigentlich jedes mit einer anderen bizarren Begründung irgendwie gesagt, das gilt jetzt aber beim Rundfunkbeitrag irgendwie nicht. Eine ganz bizarre ist, da heißt, im Bundesbankgesetz geht es ja um Bargeld, ne? Und Bargeld wollen die ja gerade nicht haben, ausdrücklich. Deswegen ist das Bundesbankgesetz nicht einschlägig. Also solche verrückten Dinge werden da.
Das müssen Sie nochmal erklären. Was ist da die Begründung? Verstehe ich nicht.
Ja, es macht keinen Sinn. Ne? Das ist so unsinnig, wie es Ihnen jetzt erscheint. Die sagen, der Rundfunk, der will ja mit Bankengeld bezahlt werden. Von Bargeld ist da überhaupt nicht die
Im
Rede.
Im Text die Rede,
im Text auch mit die Geld Rede. Kommen. Und im Bundesbankgesetz geht es um Bargeld, aber davon ist ja hier gar nicht die Rede. Deswegen ist das Bundesbankgesetz gar nicht einschlägig. Ist natürlich völlig unsinnig, aber also ich interpretiere das so, dass so ein Verwaltungsrichter keine Lust hat, so ein hochpolitisches Urteil zu fällen. Die sind ja auch abhängig davon, wenn sie noch Karriere machen wollen, dass sie jetzt nicht irgendwie sich unmöglich machen bei der Politik. Und das wäre natürlich ein Urteil, was große Wellen schlägt. Und dann sucht man sich halt irgendwie ein Argument und gibt es nach oben weiter, indem man halt
die
Berufung oder Revision zulässt, was jeweils gemacht wurde. Und jetzt ist es halt beim Bundesverwaltungsgericht, da ist im März dann die Verhandlung in Leipzig. Und da bin ich mal gespannt, wie das Bundesverwaltungsgericht damit umgeht, weil da wird man schon ein bisschen, erwartet man dann eigentlich schon ein bisschen mehr Niveau bei der Begründung.
Das Ganze wird ja auf Ihrem Blog auch dokumentiert. Sie kann auf norbert-hering.de gehen, da ist man immer auf dem neuesten Stand. Lassen Sie uns am Ende dieses Gesprächs, die 90 Minuten sind fast schon wieder rum, lassen Sie uns nochmal auf das Finanzsystem als Waffe kommen. Das Finanzsystem, wie es jetzt umgebaut wird, dass die Wall Street und Silicon Valley zusammenschmelzen und man eben, dass der Mensch komplett gläsern wird, weil sämtliche Transaktionen über Finanzdienstleister einsehbar sind. Alles, was man konsumiert, alle Bewegungen, alles ist einsehbar in diesem Markt, wo man über den Konsum praktisch gläsern ist. Können Sie mal sagen, warum ist davon jeder betroffen? Warum kann es einem nicht egal sein, wenn das Bargeld verschwindet? Warum geht es nicht nur um Geld?
Ja, es kommt sehr drauf an, wie man gestrickt ist. Ich habe es ja nicht von ungefähr schönes neues Geld genannt, in Anlehnung an schöne neue Welt. Da bei Aldous Huxley in der schönen neuen Welt, da geht es ja eigentlich auch allen gut und alle finden das richtig, weil sie so manipuliert werden. Ne?
Neusprech.
Es gibt stimmungsaufhellende Drogen und jeder wird darauf konditioniert, das gut zu finden, seine Stellung in der Gesellschaft. Man wird auch, wirklich zunächst mal, wenn man so ein Normalsterblicher ist, für den sich jetzt außer im Sinne von Werbung und so, weil es jetzt keiner interessiert, ne, repressiv interessiert, dann merkt man auch keine negativen Konsequenzen erstmal. Ne? Da sagt man, ne, ich kriege die Werbung, die mich auch wirklich interessiert, ist eigentlich eine gute Sache, ne? Besser als Werbung, die mich nicht interessiert. Und ansonsten will eh keiner was von mir. Ne? Das stimmt natürlich. Aber wenn das bei allen so ist, dann lebt auch derjenige in einer Gesellschaft, wo jeder gläsern ist und auch die Leute, die wichtig sind und wo jeder Politiker und jeder Unternehmensführer, Führerin, alle sind gläsern und alle sind erpressbar von denen, die die Macht haben. Mhm. Das heißt, man lebt in einer Gesellschaft, in der praktisch jeder erpressbar ist.
Aber eben von oben.
Von oben, in der jeder Wohlverhalten zeigt, ne, und in der jeder aufpassen muss, was er sagt und was er tut. Und das ist eine Gesellschaft, in der auch die Leute, denen das ansonsten egal ist, wahrscheinlich nicht leben wollen. Also wenn sie Aldous Huxleys Schöne neue Welt lesen, dann werden sie das schon als Dystopie begreifen, die meisten Leute, die sagen, das juckt mich doch nicht.
Nee, das ist beklemmend. Und ich meine, wir leben ja das Prinzip der Demokratie, auf die wir uns ja zubewegen, in immer kleineren Schritten. Da gibt es ja nicht umsonst eben die unabhängige Presse, ich weiß, das ist jetzt Neusprech, aber die unabhängige Presse, die eben auch die Regierung dahingehend kontrollieren soll, ob sie das, was sie selbst umsetzen sollen, weil das vom Bürger so gewollt ist, ob sie es tatsächlich umsetzen. Da sind wir bei Ive Stone, der ja gesagt hat, als Ausnahmejournalist, die Regierung lügt immer. Warum ist für Sie, und all diese freien Journalisten sind ja auch unter Beobachtung, oder aber man dreht ihnen einfach den wirtschaftlichen Hahn ab, indem dann zum Beispiel Konten geschlossen werden, sodass Crowdfunding gar nicht mehr möglich ist. All solche Dinge sind möglich und dann leben wir in einer fantastischen Welt, wo Krieg plötzlich nicht nur modern ist, sondern muss da gefälligst hingehen. Das ist dann auch alles so. Weil nur an der Front kriegt man seine Ration. Warum ist für Sie Bargeldfreiheit? Weil das habe ich im Buch ja rausgelesen, dass das eine Chance ist, zu sagen, dazu, damit kann man sich gegen diese Fantasien, die von einigen wenigen ja umgesetzt werden, damit kann man sich wehren. Warum ist Bargeldfreiheit?
Weil es eben nicht zentral gesteuert und überwacht werden kann, sondern wirklich von Individuum zu Individuum einfach in Freiheit ausgetauscht werden kann. Alles andere, das digitale Geld ist ja meiner es wird so getan, als ob ich das kontrolliere. Ich kann die Bitte äußern, man möge doch bitte von meinem Konto auf das Konto von jemand anders Geld überweisen, und gnädigerweise wird das normalerweise auch gemacht, wenn nicht gerade irgendeine Sanktion dazwischen geht, ne? Oder ich auf einer schwarzen Liste, das merkt man normal nicht, aber es bedeutet ja, dass irgendwo zentral ein Buch geführt wird, und das Buch wird immer zentraler, wo drin steht, wer wie viel zu kriegen hat. Und wo ich eben verschiedene Leute beauftragen muss, doch bitte bei mir was wegzustreichen und was anders hinzustreichen. Das schafft eben diese extreme Kontrolle. Während wenn es das nicht gibt und jeder sein Geld unter seiner Kontrolle hat und selber ausgeben kann, selber irgendwo hingehen, ohne dass jemand weiß, wo das jetzt hingegangen ist, dann ermächtigt mich das halt, dass ich niemand fragen muss und dass da, außer er wird richtig repressiv und guckt bei jedem unter die Matratze, ne, und verhaftet mich oder sonst was, kann er nicht verhindern, dass ich mit dem Geld mache, was ich will, und dass ich mein Leben so lebe, wie ich will, während wenn es kein Bargeld mehr gibt und alles in den Büchern steht, dann ist es nur noch eine Frage des Wollens und des Könnens, ne? Ob man jetzt schon so wie in China das alles entsprechend manipuliert, dass ich da an den Fäden irgendwie gezogen werde und die entsprechenden Anreize kriege, dass ich nur noch so lebe, wie ich leben soll, und auch nur noch, und letztlich bedeutet das ja meistens, dass man mit Geld irgendwas macht.
Ne? Interessant finde ich aber auch, dass vor allem in den Vereinigten Staaten man ja immer die ganze Welt beäugt, da ist überall Gefahr und das muss alles beobachtet werden, während es in den Vereinigten Staaten noch nicht mal einen Personalausweis gibt. Das wäre auch schwierig durchzusetzen, glaube ich. Die Amerikaner, wenn du denen mit dem Personalausweis kommst, das wäre ihnen schon zu viel Kontrolle.
Ja, das
obwohl die Hälfte der Amerikaner, glaube ich, biometrisch bereits erfasst sind.
Das ist ihnen zu viel Staat und zu viel Kontrolle, ja. Und es wird immer weniger nötig, weil es eben über private Instanzen letztlich überall erfasst wird von der ganzen Amazon-Überwachung und inzwischen auch von der Polizei. Und es wird ja nicht mehr lange dauern, ne? Dann ist jeder mindestens einmal von einer Kamera erfasst und registriert und ist in der Datenbank.
Und dann gibt es Bewegungsprofile anhand seines Mobiltelefones.
Ja, aber das Bemerkenswerte ist schon, dass von diesen Kreisen eben diese zentrale biometrische Datenbanken in ganz Afrika und weiten Teilen Asiens den Regierungen aufgedrückt werden, ne, und die das da machen sollen. Dinge, die auch mit Hilfe von Weltbank und IWF, die das mit durchsetzen, dass das auch gemacht wird, oft auch mit dem Ziel der finanziellen Inklusion. Mhm. Und das sind Dinge, die bei uns also zumindest nicht offen möglich sind, in England gescheitert sind am Widerstand, in Frankreich vor dem Verfassungsgericht, in den USA kann es es nicht geben, weil es eben ein Horror ist, datenschutzmäßig, dass da eine zentrale Datenbank ist, wo alles zusammenläuft, was letztlich alles, was man macht, weil man wird ja ständig jetzt biometrisch erfasst und das läuft dann alles zusammen, jeder kann nachgucken. Sagen alle Verfassungsgerichte und die Politiker, das geht nicht. Ne? Aber den Entwicklungsländern, die halt abhängig sind und denen man die Gelder streichen kann, das wird, also in ganz vielen Ländern ist das im Aufbau. Auch gerade in den Großen wie Bangladesch, Pakistan, Nigeria, Indien wieder, also China sowieso, also die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt schon unter so einem System.
Herr Hering, lässt sich dieses Szenario, was Sie hier beschreiben, was schon auf großen Teilen der Welt die Gegenwart ist, lässt sich das im Westen, sage ich mal, noch verhindern? Lässt sich die Abschaffung des Bargeldes noch verhindern? Kann man die Menschen dafür sensibilisieren oder kriegt das System sie dadurch einfach, indem das eben mit, ich werde die an jeder Tanke immer gefragt, haben Sie prepaid? Sage ich, nee, Sie? Die waren wie ein Auto. Lässt sich das verhindern noch?
Wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dann würde ich mich nicht so engagieren, weil dafür ist es zu mühsam, um es einfach so zum Spaß zu machen. Ich glaube schon, also ich habe auf meinem Blog auch aufgerufen zur Bargeld-Challenge, einfach Bargeld nutzen und erkläre auch, warum das so wichtig ist. Nicht einfach nur ein hilfloser Akt, sondern dass das, wenn das viele machen und wirklich so viel sie können, dass das auch das ganze Narrativ, die ganze Erzählung durcheinander bringt von der natürlichen Entwicklung und dass das unpraktisch ist und dass die Leute das nicht wollen, wenn plötzlich von einer Erfassung zur nächsten, gut, ist immer geschätzt, ne? Aber wenn die Bargeldnutzung nach oben geht, der Bargeldumlauf geht sowieso nach oben, das wird immer weggeschoben, ne? Da wird immer von Horten geredet und so, ne? Weil Bargeld hortet man ja immer, das ist ja das Böse, während auf der Bank spart man, Bargeld hortet man. Das sagen alle so, ne? Das ist über so Worte geht es natürlich auch. Aber auch die Nutzung beim Einkaufen und so, die geht bei uns ja, ist ja sehr hoch, aber geht langsam runter. Wenn das mal nach oben geht, dann ist diese Erzählung kaputt, ne? Dass das irgendwie sowieso unentrinnbar und natürlich nach unten geht, weil es die Leute nicht mehr wollen. Und dann wird das auch mehr zum Politikum. Also da kann man wirklich mit seinem Geldbeutel abstimmen, indem man es einfach nutzt.
Die Banken, die ja alle eben Teil dieser Allianz sind, um das Bargeld abzuschaffen, versuchen es ja auf die ganz üble Tour, indem sie eben sagen, okay, lass uns dafür sorgen, dass möglichst wenig Geldautomaten pro 100.000 zu finden sind. Dann müssen die dort ziemlich weit fahren, um auf den Geldautomaten zu kommen. Mein persönlicher Rat ist, ich mache das ja immer so, dass ich das Geld, was ich eigentlich brauche, dass ich da zweimal im Monat zur Bank gehe und ich habe das dann einfach und bezahle dort, weil ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn man mich auf Schritt und Tritt verfolgt, weil das bin ich einfach, das geht gar nicht. Also wer sind diese Typen, die mich da die ganze Zeit überwachen? Natürlich kann man die Leute trotzdem überwachen. Ich nehme das Telefon aber auch nicht mit. Ja, bei wichtigen Gesprächen sowieso nicht. Also es nervt mich natürlich schwer. Vielleicht ganz wichtig für alle, die erkannt haben, dass sie einen schwäbischen Dialekt haben. Und der Schwabe ist ja ein wegen Verschwendungssucht ausgewiesener Schotte. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, kriegt man sein Geld auch nicht mehr aus dem System. Das heißt, der nächste Crash kann von den Banken dahingehend abgewickelt werden, indem einfach Negativzinsen, die es ja zum Teil schon gibt, eintritt. Können Sie das mal erklären, warum es vielleicht für den Schwaben in uns wecken, warum es wichtig ist, dass man auch Geld aus dem System rausnehmen kann?
Ja, das das ist so ein Argument, was die Zentralbanken immer wieder führen, ne? dass es wichtig ist, dass man jetzt nicht wirklich tiefe Negativzinsen einführen kann, weil die Banken die nicht weitergeben können an uns Kunden. Und es wird so getan, als ob das eine Maßnahme wäre, um die Wirtschaft zu beleben, solche Negativzinsen. Es pumpt aber nur den Aktienmarkt auf, aber nicht die Wirtschaft. Mhm.
Die Leute gehen halt in die Aktien.
Die Leute gehen in Aktien, da kann man sein, und Immobilien und so, ne, da kann man sein Geld am schnellsten
sichern,
ja, gegen Negativzinsen. Ne? Und ja. Das ist ja das, was jetzt auch passiert ist durch die Niedrigzinsen, eine Blase am Aktien- und Immobilienmarkt. Ne? Oder ob man es Blase, ist egal, ob man es Blase nennt, aber die sind auf jeden Fall stark gestiegen. Ja. Und das hat natürlich den Banken und allen möglichen sehr gut getan, weil die halten das ja alles. Also die wollen Negativzinsen einführen können, notfalls bis zu über minus 5% haben die zum Teil geredet, da aus Washington.
Da ist es nichts mit Sparen mehr.
Und das geht halt nicht, ne? Weil dann nimmt man sein Geld von der Bank und legt es in den Tresor und da zahlt man keine Negativzinsen. Und deswegen, wenn das Bargeld weg ist, kriegt man sein Geld halt nicht mehr raus. Und wenn die Banken in Schwierigkeiten sind, ne? Dann können die eben auch Negativzinsen oder der Staat verordnet es, ne? Und nach ein paar Jahren, also die Banken zahlen auch Negativzinsen an die Zentralbank, aber das sind ja immer nur Bruchteile dessen, was wir, also nicht von der Höhe, aber von der Menge des Geldes. Ne? Das sieht dann symmetrisch aus, aber die brauchen ja nicht viel Geld von der Zentralbank relativ zu dem, was wir da haben. Und dann ist die Bank halt nach ein paar Jahren auch saniert, wenn jedes Jahr 5% weggehen. Ne? Und wir sind halt 5% ärmer. Oder wenn das auch nicht reicht, dann kann man eben auch in dem, was Gläubigerbeteiligung heute heißt, ne? Wenn eine Bank sich verzockt hat, eine große, die man nicht pleite gehen lassen will, dann müssen halt die Gläubiger dran glauben.
Wer sind denn die Gläubiger?
Und das sind wir Einleger. Ne? Mhm. Und dann geht es halt wie in Griechenland oder Zypern. Also Zypern wurde wirklich enteignet. Da war dann halt, wenn man bei der falschen, der größten Bank war, die Hälfte weg. Ne? Und bei den Fonds auch weggestrichen, sodass die Renten der Leute weg waren.
Mhm. Und die haben gespart und dann müssen sie, weil sie haben eigentlich die eine Bank gehaushaltet.
Ist, ja. Das Perverse ist, wir werden genötigt, unser Geld der Bank zu geben, weil wir haben ja nichts anderes mehr. Mhm. Wir haben ja kein Bargeld mehr. Geld bei der Bank zu halten, ist der Bank einen Kredit geben.
Ja.
Das ist ja nicht mehr unser Geld, sondern wir haben der Bank einen Kredit gegeben.
Warum sind wir auch so bescheuert?
Und dann sagten wir uns, warum seid ihr so bescheuert, dieser Bank, Gläubiger dieser Bank zu sein? Jetzt müsst ihr aber euch beteiligen an der Rettung dieser Bank, weil ihr seid ja Gläubiger. Mhm. Das ist jetzt Gesetz, dass bevor der Staat hilft, weil wir sollen ja als Steuerzahler geschont werden, dürfen wir künftig als Einleger da drin, entweder über Negativzinsen oder indem halt mit einem Rutsch 30% weg sind.
Genau.
Und da kommen wir halt nicht mehr raus dann.
Herr Rings, haben auch viele nicht verstanden, dass Sie letztendlich die Bank sind und nicht die Bank. Die Bank leiht sich von uns das Geld. Und das heißt, wir sind eigentlich die Stift. Deswegen, wenn man sich überlegt, wie die uns behandeln, ja, also viele Banken, unsere Banken, also auf der bei DEWA sind, wir sind bei der GLS Bank, übrigens jetzt wieder Bank des Jahres, ich glaube zum 9. Mal in Folge, ist es ja ein bisschen anders. Aber das ist eben so, man kann es entweder auf einen Rutsch machen, das wird die Leute, das merken sie, werden sie sauer, oder eben diese kalte Enteignung durch diese Prozente, wo man das langsam rauszieht. Und wenn es das Bargeld nicht mehr gibt, kann man da gar nicht darauf reagieren, ist total erpressbar und man kann darauf Gift nehmen, dass die Banken von dieser Möglichkeit vollen Gebrauch machen werden und die nächste Krise ist eigentlich keine Krise. Im Gegenteil, es ist für sie risikolos. Sie können sich das Geld jedes Mal wiederholen.
Das ist das Perfide. Das soll eine Reaktion auf die letzte Finanzkrise sein, ne? Dass man besser mit so einer Krise umgehen kann als Zentralbank. Aber es bedeutet natürlich, dass so eine Krise viel wahrscheinlicher ist, weil die Banken, wissend, was jetzt passiert, ja noch viel mehr zocken können.
Ja,
ne?
Sie saufen das Problem aus.
Dann werden einfach die Einleger nachher barbiert. Ne? Und dann wird es natürlich sehr viel wahrscheinlicher, dass die nächste Krise kommt.
Mhm. Herr Hering, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Auch danke für dieses fantastische Buch, Schönes neues Geld. Was kann denn der Einzelne, der dieses Interview jetzt sieht, was kann der denn tun, um vielleicht seinem Regierungsvertreter, seiner Partei sagen, hör zu, ich will das nicht. Ich möchte mein Bargeld behalten. Hat er die Möglichkeit als Bürger oder kann er nur abwarten am Katzentisch, was passiert?
Also ich kann es nur wiederholen, das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist wirklich Bargeld zu nutzen und man kann sehr viel Bar zahlen, praktisch ohne Aufwand, wenn man sich einfach zur Gewohnheit macht, immer wieder mal zur Bank oder zum Geldautomaten zu gehen, Geld zu holen und dann einfach bar zu zahlen. Das, also ich fühle mich da nicht eingeschränkt, dadurch, dass ich fast alles bar zahle. Und dann kann man eben seine Wahlentscheidung danach richten, dem Politiker auch sagen, dass man es tut. Ne? Mhm. Man muss jetzt nicht gleich zur AfD laufen, sondern kann auch
in lokalen Veranstaltungen dem Politiker sagen,
dem Politiker sagen, mir ist das wichtig und ich wähle euch eigentlich, ne? Aber ich wähle euch nicht, wenn ihr das weiter so macht, dass ihr das entweder die Augen zumacht und es durchwinkt oder es sogar noch befördert, das akzeptiere ich nicht. Da suche ich mir eine andere Partei. Das müssen ja keine 100.000 sein, wenn beim Abgeordneten, wo 15 oder 20 Briefe oder E-Mails dieser Art ankommen, das reicht schon, damit der merkt, das ist ein Thema. Da sollte ich mich vielleicht mal damit befassen.
Ich hoffe, wir konnten dazu beitragen, dass es ein Thema ist. Also wendet euch mit diesem Thema mal an euren Lokalpolitiker und sagt, hallo, ich gehe davon aus, dass wir beide das Thema Geld, Bargeld auf der Uhr haben. Und wenn Sie wollen, dass ich morgen bei Ihnen noch die Stimme abgebe, dann sorgen Sie dafür, dass Bares Wahres bleibt. Herr Hering, glauben Sie, weil der Deutsche doch sehr am Bargeld hängt, glauben Sie, dass das möglich sein wird, in den nächsten 10 Jahren Deutschland bargeldfrei zu machen?
Ich glaube es nicht, nein. Mhm. Man muss schon befürchten, dass es schaffen, noch ein bisschen das runterzuziehen. Ich arbeite daran, dass es nicht gelingt, aber ich bin ja auch nur ein kleiner Mensch. Mhm. Dass der deutsche Bankchef hat es ja vor 2-3 Jahren schon angekündigt. Also 2025 wäre es soweit, dass wir bargeldfrei wären, wenn das stimmen würde. Ich glaube nicht dran. Es ist ja noch vom Volumen her die Hälfte von den Bezahlvorgängen, 3/4, die bar laufen. Das kriegt man nicht so schnell runter. Mhm.
Machen Sie sich Sorgen, dass einer der großen Finanzdienstleister ein soziales Punktekonto bei Ihnen führt und dass Sie da ganz schlecht aussehen? Dass Sie da geführt werden als dieser verrückte Schwabe, der gibt so eine Liste, der unsere schöne Allianz in der Öffentlichkeit in den Schmutz zerrt oder ihnen vielmehr dass die Maske vom Gesicht reißt. Könnte ich mir vorstellen, dass es da inzwischen so eine Liste gibt?
Ja, sicherlich. Ich werde da beobachtet. Ich meine, ich habe da einen gewissen Schutz. Ne? Mich wird man jetzt nicht sanktionieren irgendwie oder abklemmen, weil das wird ja bei einem Journalisten nach hinten losgehen. Mhm. Insofern gibt das natürlich auch einen Schutz, halbwegs Dinge publik machen zu können.
Herr Hering, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Schönes neues Geld. PayPal, WeChat, Amazon Go. Uns droht eine totalitäre Weltwährung. Die droht uns. Dagegen können wir uns aber eben wehren, indem wir es hier zum Thema machen. Wir machen da als Journalisten unsere Arbeit. Macht ihr es in eurem Alltag, im Büro, zu Hause, überall zum Thema und zahlt so viel wie möglich Cash, holt ich das Geld. Und wie gesagt, wir wissen es aus persönlicher Erfahrung, wenn man eben sieht, wie viel Geld man zur Verfügung hat, dann gibt sich das auch nicht so schnell aus. Das ist viel einfacher, um auch nicht in die roten Zahlen zu geraten, beziehungsweise sagen, huch, das ganze Geld ist schon weg, ich habe noch die Hälfte des Monats übrig. Herr Hering, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich gehe davon aus, dass dieses Buch jetzt durch die Decke geht. Man kann es übrigens auch in einem Buchladen um die Ecke Cash bezahlen. Man muss nicht zu diesem ganz großen Laden gehen mit diesem Wusch und es dort kaufen, weil das machen nämlich dann viele. Ist nicht so richtig konsequent. Also einfach vielleicht auch, oder auf der Seite von Campus kann man es auch natürlich kaufen. Das ist ja bei Campus
bei erschienen. Campus.
Ja, aber in seinem Buchladen vor Ort und sage, ich hätte gerne das Buch von Herrn Hering. Das ist gerade bei KenFM in die Kamera gehalten worden. Da freuen die sich immer, wenn du unseren Namen nennst. Und dann bezahlst du dort Cash. Und dann gehe ich davon aus, dass wir uns demnächst wiedersehen. Letzte Frage an Sie. Wird es sowas oder gibt es so etwas wie eine Lesereise?
Nein, da ich Vollzeit als Journalist beschäftigt bin, kann ich das nicht schaffen, noch durch die Republik zu reisen.
Mhm. Vielen Dank fürs Kommen und wir beobachten mal, wie das ausgeht, wie Sie GEZ-technisch Cash bezahlen, ob es da weitergeht. Darüber werden wir in jedem Fall berichten. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke Ihnen.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Norbert Hering. Dieses Buch lesen, schönes neues Geld und die entsprechenden Konsequenzen umsetzen. Noch ist das hier ein freies Land. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.